Zwischen die Seiten geflüstert, der Podcast. Setz dich zu uns aufs Sofa und wir reden zusammen über ein Buch aus unserem Bücherregal. Hä? Post-Production, Tobi? Direkt zu Beginn der Folge? Ja, richtig. Ich wollte dich nur kurz darauf hinweisen, dass du hier in der B2-Folge zu dem Buch Between Us gelandet bist und entsprechend die Besprechung des Buches gleich genau in der Mitte da weitergeht, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Viel Spaß!
So, wir haben bei der Aufnahme gerade eine Pause gemacht, also eben war ein kleiner Schnitt drin und ich habe die Zeit genutzt, um zwei Sachen zu recherchieren. Und zwar das eine ist, ich war auf dem Insta-Kanal von Frau McFarlane und das erste, was man in ihrer Bio da sieht, ist eine Anleitung, wie man ihren Vornamen ausspricht. Und zwar steht da V-A-H-R-E-E. Ich lese das als Worry.
Wenn es V ist, dann eher Worry, oder?
Habe ich nicht Worry gesagt?
Nee, warte, ist denn das nochmal? Ich habe bei dir gerade mehr ein W gehört. Egal, tut mir leid.
Heißt nicht die eine auch bei Gilmore Girls so, Worry?
Die heißt Rory.
Mit R.
Mit R.
Rory,
das
okay.
Das ist noch was anderes. Wobei ich den Namen auch ganz schwer auszusprechen finde irgendwie. Rory, oh, es geht irgendwie gar nicht.
Ja, das ist einer, der es für die deutsche Kehle nicht gemacht.
Ja, absolut.
Ich glaube, in diesem Fall ist es Worry. Vielleicht, ich glaube, das V kannst du nicht hören. Aber
warte, aber wenn du, kannst du nochmal sagen, es war V-A-A-R?
V-A-H.
V-A-H-R-E-E.
Mhm.
Worry, würde ich sagen.
Worry?
Worry wäre meine Interpretation von der Lautschrift. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie sogar ein Video angepinnt, wo sie es ausspricht oder sowas. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das habe ich jetzt soweit nicht durchsucht. Das könnte ich dann nochmal weitermachen.
Ja, okay, vielleicht sparen wir uns mit den weiteren Nachträgen. Auf jeden Fall shame on me, dass ich noch nicht mal die Zeit investiert habe, mich zu informieren, wie man ihren Vornamen ausspricht, wenn es offensichtlich so leicht zu finden ist. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ihren Insta-Kanal anzugucken. Ich bin irgendwie noch nicht da drin, dass man AutorInnen irgendwie auf Insta finden kann und da irgendwie die sich natürlich präsentieren.
Gut, also wir haben uns jetzt ein bisschen rangepirscht. Wir sind schon mal näher dran an der richtigen Aussprache, vermute ich, weil Mairi ist davon ganz weit weg.
Das wussten wir ja, dass das wahrscheinlich falsch ist. Das ist einfach so, nenne ich sie in meinem Kopf, weil das halt so geschrieben wird quasi.
Ja, also wir nähern uns. Vielleicht sind wir bis zum Ende des Podcasts, wenn wir noch einen Schnitt machen, dann ganz nah dran. Nachtrag 1, Nachtrag 2, gute Nachrichten für alle, die wie ich die Smileys aus Scheißhaufen mit den Herzchenaugen vermissen. Just nachdem wir die Pause gemacht haben für den Schnitt, habe ich ein Android-Update bekommen und wurde über die sogenannte Emoji-Kitchen aufgeklärt. Und das gibt es auch für alle, die jetzt kein Android-Handy haben, bei Google auf jeden Fall. Wenn man nach Emoji-Kitchen sucht, dann kann man das auch im Browser machen. Aber mein Handy zumindest kann es jetzt auch über die Tastatur, wenn ich zwei beliebige Smileys kombiniere, die schon kombiniert sind, dann entsteht genau das. Und mit Herzchen und Kackhaufen geht das. Danach hat man einen Kackhaufen mit Herzchenaugen. Und ich liebe es. Ich feiere es richtig.
Das ist ja der Hammer. Das ist ja geil. Also du hast mir den Emoji ja schon geschickt und ich habe gedacht, den gibt's jetzt einfach neu. Aber man kann jetzt einfach wirklich Emojis vermischen. Das ist ja mega cool.
Ja, du kannst die mischen, es sind aber technisch gesehen Sticker,
ja,
also
okay.
So kleine,
ja.
Bilder. Also ja, ist ein technischer Hintergrund, wie das dann im Handy verarbeitet wird. Und das wird jetzt zumindest über die Google-Tastatur mit angeboten in der aktuellen Version. Und dann kann man halt beides mal dies tippen und wenn es eine Vermischung gibt, dann wird die angeboten als Sticker. Das sind aber nur, ich weiß nicht, 15.000 Kombinationen, die von Hand gemacht wurden. Das ist jetzt also noch nicht KI-generiert, dass eine KI das zusammenmasht. Sondern die sind alle handverlesen. Und ein paar sind sehr gelungen von den Kombinationen.
Zum Beispiel Kackhaufen mit Herzchenaugen.
Genau. Und der überlegende Smiley, wo er also die Hand am Kinn hat, mit dem Halo, also dem Engels-Smiley, führt dann dazu, dass zwei Hände am Kinn sind. Das sieht so ein bisschen seltsam aus. Fast schon so, als wäre er so schüchtern. Dieses schüchterne Geste aus Animes, die man manchmal kennt, wenn so beide Zeigefinger aufeinander gedrückt werden. Den fand ich nicht ganz so gelungen, aber trotz allem ist es eine Kombination daraus. Und ja, man kann dann halt entsprechend enttäuscht sein, wenn es manchmal nicht so, also wenn es nicht die Kombination gibt, die man gerade gerne hätte oder sich erwünscht. Aber ich glaube, es gibt echt eine ganze Menge.
Cool.
So viel zu meinem Nachtrag jedenfalls.
Mhm, danke, spannend. Ja, also wir haben Roisin ja gerade in der Situation verlassen, dass sie irgendwie, ja, dass ihre Welt gerade so ein bisschen ins Wanken geraten ist. Ihre Beziehung ist gerade, also sie hat sich irgendwie getrennt, weil sie haben ja gesagt, sie wollen in der Woche auf jeden Fall nochmal reden, wenn Joe zurück ist. Ihre Freundesgruppe ist jetzt auch so ein bisschen zerstört. Zum einen, weil die Situation mit Joe natürlich schwierig ist. Zum anderen, weil Matt irgendwie die Gruppe verlassen hat. Und auch, also ich meine, er ist nicht aus deren Leben verschwunden. Er hat jetzt nicht zu jedem Einzelnen den Kontakt abgebrochen, aber hat zumindest gesagt, bei gemeinsamen Aktionen will er nicht dabei sein, hat halt die WhatsApp-Gruppe verlassen. Mhm. Und es steht halt, bei Roisin fragt sich halt so, okay, diese Beziehung, die ich mit Joe hatte, was davon war jetzt wahr und hat er mich vielleicht betrogen oder hat er mich nicht betrogen und hat er das quasi, was von dieser Fernsehserie beruht auf wirklich seinem Leben und was nicht? Oder was davon denkt er vielleicht, aber zumindest wirklich? Und ja, ist jetzt also alles so ein bisschen schwierig für sie.
Weißt du, was für sie schlimmer ist? Der Vertrauensbruch, dass er ihre intimen Geschichten verarbeitet hat? Oder diese nagende Ungewissheit, ob hinter den Geschichten, die er erzählt, noch mehr steckt?
Das wechselt so ein bisschen immer. Also mein Eindruck war, zuerst war auf jeden Fall dieser Vertrauensbruch für sie am schlimmsten. Das war halt wirklich das, ja. Aber das andere ist halt sozusagen auch noch, also selbst wenn sie jetzt sagt, okay, Vertrauensbruch und okay, also Beziehung ist auf jeden Fall vorbei und ich erzähle dem sicherlich nichts mehr, ist jetzt dann halt trotzdem so diese nagende Ungewissheit, okay, aber die Beziehung, die wir hatten, als wir sie hatten, war sie da eigentlich echt so ein Stück weit? Und das, ja, das wechselt irgendwie immer so ein bisschen, was jetzt eigentlich gerade das ist, was sie noch mehr belastet, würde ich sagen. Es ist halt so, dass diese Frage nach dem Betrug oder nicht, das ist halt was Ungeklärtes. Und deshalb beschäftigt sie das, glaube ich, jetzt in diesem Moment mehr. Aber es ist halt ganz klar, dass dieser Vertrauensbruch für sie wirklich, wirklich auch schlimm war.
Wie geht's weiter?
Es geht erstmal damit weiter, dass sie, also sie ist ja Lehrerin und ist noch eine Woche bis zu den Sommerferien. Und sie geht also am nächsten Tag in ihre Klasse. Und die haben halt alle diese, also was heißt alle, aber viele haben halt die Serie gesehen. Mhm. Und wissen, dass ihr Freund die geschrieben hat. Mhm. Und kommentieren das jetzt natürlich entsprechend. Insbesondere mit Blick darauf, dass es ja schon ganz schön, naja, sexlastig war. Und sie wissen wollen, so, ja, ist ihr Freund auch so? Und so, was jetzt natürlich keine Gespräche sind, die du als Lehrerin mit deiner Klasse führen willst. Wo du aber natürlich, also natürlich kann es passieren, dass Mittelstufenschüler dir sowas um die Ohren hauen.
Aber woher wissen die das?
Woher wissen die was? Dass es ihr Freund ist?
Ja, ich meine, ich hätte in der Mittelstufe nicht gewusst, ob meine LehrerInnen überhaupt verheiratet sind in irgendeiner Form oder eine Partnerschaft haben und auch nicht, was die Leute jetzt machen, also noch viel weniger aus, als man Lehrer-Ehepaare dann meistens schon, selbst wenn die dann nicht an derselben Schule waren. Deswegen wundert mich gerade so ein bisschen, dass das so krass schnell die Runde macht.
Ja, das wussten die halt vorher schon. Ich weiß nicht, also es hat nicht jetzt erst die Runde gemacht, sondern halt vorher schon, als er seinen ersten Erfolg sozusagen hatte. Und ich weiß auch nicht so genau, woher es wird, ich glaube, es wird sogar im ersten Kapitel ein bisschen erklärt, woher die das wissen, aber ich habe es vergessen.
Okay, dann nehmen wir es einfach mal so hin.
Genau, nehmen wir es mal hin, die wissen das. Und also die haben halt vorher auch schon quasi, die haben in der Woche vorher schon drüber gesprochen, so, es kommt ja diese Serie von ihrem Freund da jetzt raus, ne? Und das hat sie natürlich, also natürlich hat sie das dann bejaht, wenn sie da so explizit nachfragen. Mhm. Und das heißt, jetzt wissen es halt auch wirklich alle. Also selbst wenn das vielleicht vorher noch so ein bisschen nicht jeder mitgekriegt hatte, dass ihr Freund da irgendwie Drehbuchautor ist, jetzt wissen es auf jeden Fall definitiv alle. Und ja, es gibt jetzt, wie Mittelstufenschüler halt so sein können, sind die jetzt auch nicht besonders sensibel, sondern eher so, versuchen immer noch einen draufzusetzen. Mhm. Und normalerweise kann Roisin mit sowas richtig, also eigentlich ganz gut umgehen und hat ihre Klasse ganz gut im Griff und weiß, wie sie halt mit ihren SchülerInnen irgendwie umgehen muss. Und in dieser Situation ist aber gerade alles komplett zu viel und sie hat so einen kleinen Nervenzusammenbruch und wird daraufhin von ihrer Schulleitung quasi, wird ihr gesagt, okay, pass auf, wir beurlauben dich jetzt für diese letzte Woche, wir regeln das irgendwie ohne dich und du bleibst einfach mal zu Hause. Weil sie halt, also sie stand halt, also sie war halt vor der Klasse. Ich bin nicht sicher, ob sie vielleicht sogar ohnmächtig geworden ist. Auf jeden Fall hat sie nichts mehr rausgebracht und so jemand kann halt nicht unterrichten, das geht halt nicht. Also im Prinzip hätten sie ihr auch, ich glaube, das haben sie nicht gemacht, aber also ich meine, der eigentliche, was ich gemacht hätte, wäre gewesen zu sagen, okay, du musst sie jetzt krank schreiben lassen. So, du musst jetzt zum Arzt und der wird dich garantiert eine Woche krank schreiben und das ist halt im Prinzip das Gleiche wie, also hat am Ende den gleichen Effekt wie, okay, du kommst jetzt diese Woche bitte nicht mehr.
Das, also in dem Moment wird es ja krass, wenn sie so belastet davon ist, dass sie in Anführungsstrichen nicht mehr funktioniert in einer ja auch völlig stressfreien Woche vor den Ferien. Also okay, liebe LehrerInnen, mir ist schon klar, dass das nicht super stressfrei ist insgesamt, aber
ja, aber der größte Stress ist natürlich vorbei.
Es sind auch Sommerferien, ne?
Ja.
Ja, das heißt,
also es gibt Noten jetzt, sind eingetragen und alles.
Genau, Noten müssen nicht gemacht werden, es gibt keine Klausuren mehr, die korrigiert werden müssen. Und was man unterrichtet, ist wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig. Wahrscheinlich werden mehr Filme, manche Lehrer gucken wahrscheinlich nur noch Filme. Andere sind knallhart und knüppeln noch ein bisschen Vokabeln bis zu den Ferien. So, gute Mischung. Alles ein bisschen entspannter jedenfalls. Und wenn man dann, weil die Serie rauskommt, einen Tag arbeiten geht, dann einen Nervenzusammenbruch hat, egal ob jetzt mit Ohnmacht oder Unfähigkeit zu reagieren, und dann für eine Woche noch verschwindet oder 4 Tage dann noch, das kriegen auch die Schüler mit. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Da ist das einzig Gute in der Situation, dass danach auch noch Sommerferien sind, dass sich der ganze Staub so ein bisschen legen kann.
Ja, ich meine, das Gute ist natürlich, jetzt hat Rushdie irgendwie die Woche über noch mehr Zeit. Ist vielleicht aber auch schlecht, weil, also ich meine, das, wenn du in so einem Gedankenkarussell gefangen bist, ist es manchmal ziemlich gut, wenn du irgendwie ein bisschen Ablenkung irgendwie in eine andere Richtung hast. Naja, sie wird dann erstmal von ihrer Mutter angerufen, die sich nicht dafür interessiert, wie es ihr geht oder irgendwas, sondern eher sagen will, hey, ich brauche Hilfe im Pub. Irgendwie ihre, also die hat ja, ne, hat ja erzählt, dass ihre Eltern einen Pub hatten. Ihr Vater ist schon vor einiger Zeit gestorben. Er ist gestorben, als Rushdie 16 war. Da gibt es auch eine Geschichte. Ich erzähle die Geschichte einfach jetzt. Wir müssen ja nicht chronologisch vorgehen. Ihr Vater hatte einen, ich glaube, Herzinfarkt. Auf jeden Fall irgendwas mit dem Herzen. Und zwar, während er Sex mit einer anderen Frau hatte.
Wie sollte es auch anders sein?
Natürlich.
Auf einem Billardtisch?
Nee, nicht auf einem Billardtisch, aber mit der besten Freundin von Rushdies Mutter. Mm. Und insofern war es kein abgesprochenes, er kann ja mit ihr schlafen, das ist völlig okay. Und ist einfach nur, ne, man, wie man das halt so macht, sondern ist an der Stelle tatsächlich einfach, er hat sich außerhalb der abgesteckten Grenzen bewegt. Und also es ist im Prinzip ein ganz, ganz klassisches Fremdgehen an der Stelle.
Okay, aber das ist ja für, es ist dreimal krass. Mhm. Es gibt eigentlich 3 Krassheiten hier an der Stelle.
Ja, voll.
Nummer 1, einfach das Fremdgehen an sich und dass es rausgekommen ist dann. Dann die Verbindung mit dem Tod des Mannes dabei. Das ist ja auch, also es sind einfach für die Mutter 2 richtig krasse Schläge auf einmal. Mhm. So einmal links, einmal rechts, baff, baff. Aber ich glaube auch für ihre beste Freundin, die da dann an diesem Akt beteiligt war. Also wie schlimm muss das denn sein, wenn plötzlich so ein Sack auf dir liegt? So ein nasser, keine Ahnung, nasser Sack, sagt man so. Leblos jedenfalls. Mhm. Und dass so der Moment, also ja, keine Ahnung, selbst wenn es nicht so war, wenn es vorher noch ein bisschen Gewürge, Gehechel gab oder sonst was. Alter, das würde mich, glaube ich, richtig mitnehmen. Also noch ja, viel voll. Mehr als einfach so. Also auch so ist es ja schrecklich, wenn du sowas miterlebst und es dann auch noch schlimm ausgeht. Eigentlich wäre das ja fast noch eine Chance, weil da merkst du es ja sofort, dass was nicht stimmt. Da holt jemand sofort Hilfe hoffentlich. Mhm. Das wäre dann ja zumindest theoretisch ein kleiner Lichtblick oder eine Chance, dass noch irgendwas Gutes aus der Situation erwächst. Ist ja in diesem Fall offensichtlich schiefgegangen.
Richtig, ist nichts also, Gutes draus erwachsen. Er ist tatsächlich gestorben.
3 Krassheiten auf einmal, alles klar?
Mhm. Ja, und das ist natürlich auch eine Geschichte, die ist so krass, das weiß natürlich jeder ja. in dem Ort. Das ist ja irgendwie klar und entsprechend meiden die meisten Leute tatsächlich Rushdies Mutter und ihren Pub auch, weil sie mit sowas eigentlich nichts zu tun haben wollen.
Das ist gemein. Also ja. Die Mutter hat ja echt nichts damit zu tun. Aber und den Pub gibt es trotzdem noch oder gab es auch weiterhin?
Ja, es gibt den Pub noch. Also das ist auch, also er hat schon so seine Stammkunden, die halt schon regelmäßig kommen. Das schon, aber er läuft halt jetzt nicht so wahnsinnig gut, weil die meisten Leute sich eher, also es gibt halt noch andere Kneipen in dem Ort und dann gehen viele eher in einen von den anderen. Weil es halt, also es ist ja nicht nur, du sagst jetzt, Rushdies Mutter hat damit ja nichts zu tun und das stimmt natürlich, sie kann nichts dafür, wie ihr Mann da gestorben ist. Und aber dadurch ist halt ein Stück weit auch deren Lebensweise als Swinger so ein bisschen bekannter geworden. Und was man auch sagen muss, wie Rushdies Mutter dann quasi später ja versucht hat, weiterzuleben, war halt auch viel, weiterhin viel mit vielen unterschiedlichen Männern. Und das ist natürlich an sich gar nicht verwerflich. Aber viele gucken da trotzdem so ein bisschen kritisch drauf vielleicht. Und also wenn du das Gefühl hast und also wenn du nicht weißt, wann, wer, mit wem, aus welchen Gründen irgendwie was anfängt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht manche Frauen Angst haben, mit ihrem Mann in diesen Pub zu gehen, weil sie denken, ja, vielleicht will sie ja ihn mehr wegschnappen sozusagen. Was natürlich Bullshit ist, aber also ich könnte mir vorstellen, dass solche Überlegungen da irgendwie auch mit eine Rolle spielen, warum manche da eher nicht in diesen Pub gehen. Und dann kommt halt dazu, das ist so ein bisschen was sich dann natürlich selber verstärkt. Wenn du halt wenig Personal hast oder kein Geld hast, dann hast du auch kein Geld für Renovierung oder sowas. Dann wird es halt, also nach und nach wird es halt immer abgerockter und abgeranzter, was da, wie es da irgendwie ist.
Okay, der Pub ist in so einer Abwärtsspirale. Was mich aber tatsächlich als Kunden vielleicht eher stören würde, ist, wenn ich weiß, dass diese Swinger-Partys in dem Lokal stattfinden und ich jetzt nicht weiß, wie die es mit der Hygiene so sehen und mir dann eben genau das vorstelle, dass da überall auf jedem Tisch einmal schon nackter Hintern geklemmt hat. Das würde mich, glaube ich, wenn überhaupt, eher abschrecken.
Ich weiß nicht, ob die Swinger-Partys tatsächlich noch stattfinden.
Das ist ja fast egal.
Aber sie haben auf jeden Fall halt mal stattgefunden. Und ja, diese Vorstellung, ja, möglicherweise, da hast du recht, das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass da vielleicht weniger los ist.
Und das ist natürlich nur eine Spekulation, aber da finde ich es dann tatsächlich legitim zu sagen, ich bin vorsichtig. Vor allem, wenn er dann so ein bisschen runterkommt mit den Jahren und man so denkt, okay, hier wird auch irgendwie keine Pflege reingesteckt, das verstärkt diesen Eindruck natürlich. Angst zu haben, dass mir jetzt mein Mann oder meine Frau da ausgespannt wird. Nur, also ja, wenn ich da davor Angst habe, dann darf ich die Person sowieso nicht mehr aus dem Haus lassen.
Das ist richtig, aber so ticken ja manche Leute. Oder ich glaube sogar relativ viele Leute.
Ja, die haben immer richtig viel Vertrauen in ihre Partnerschaft.
Ja, total.
Gutes Fundament. Okay.
Auf jeden Fall.
Lass uns aufhören zu lästern. Und nein, es ist schon okay, wenn man ein bisschen eifersüchtig ist und aufeinander aufpasst auch. Das ist nicht per se schlecht.
Okay, also Roshins Mutter braucht jetzt Hilfe im Pub, weil ihr eine, keine Ahnung, Kellner oder Servicekraft ist halt jetzt gerade einer ausgefallen und sie fragt Roshin, ob sie ihr nicht helfen könnte. Und Roshin so, Mama, ich hab einen Job. ja, aber du hast doch jetzt demnächst frei. Und ist halt so, ja, okay, schön, dass du einmal im Jahr 6 Wochen frei hast. Die kannst du ja dann direkt bei mir verbringen. So. Ja, du hast ja jetzt Zeit, ne?
Und ja, schön.
So ein bisschen auch das klassische Bild, ja, Lehrer haben ja eh so viel frei.
Warte mal, wir sind wo spielt das nochmal? In England, ne?
Ja. Yeah.
Sind englische Sommerferien auch genau 6 Wochen lang?
Ich meine schon. Ich weiß es nicht. Die 6 Wochen habe ich mir jetzt gerade ausgedacht.
Ja, man nimmt das immer so an aus dem eigenen.
Ja, das stimmt. Das wäre eine wichtige Frage. Anderswo sind sie ja durchaus auch länger.
Dieses Jahr sagt Google vom 23. Juli bis zum 29. August. Das kommt das ungefähr hin mit 6 Wochen, ne?
Warte, ich hätte intuitiv gesagt, das sind 5 Wochen, aber ich habe nicht gerechnet. Kommt jetzt auch darauf an, ob das gerade Montag bis Freitag war oder, ja, normalerweise macht man es ja montags frei. Ja.
Hier ist ein Artikel, der sagt ungefähr 8 Wochen, wenn man jetzt anfängt zu googeln. Im Sommer etwa 6 Wochen Pause.
Okay.
Und in der Mitte des jeden Trimesters einwöchige Ferien. Also die haben auch. Ja. Okay, 6 Wochen über den Daumen kommt hin.
Okay. Ich habe den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich vorher gesagt habe, bevor du angefangen hast zu googeln. Und
sie wollte zu ihrer Mutter und so.
Nee, sie wollte nicht zu ihrer Mutter. Ihre Mutter wollte, dass sie zu ihrer Mutter wollte. Genau. Roshins Mutter will, dass Roshin zu ihr kommt und ihr beim Pub hilft. Roshin sagt, also eigentlich habe ich keine Zeit. Ich kann jetzt einmal kurz runterkommen und für einen Abend sicherlich aushelfen. Und mehr kann ich jetzt aber gerade nicht versprechen. Ihre Mutter versucht irgendwie so ein bisschen ihr schlechtes Gewissen zu machen. Zum einen mit, ja, Familie und man muss sich doch irgendwie gegenseitig helfen. Wo Roshin dann so ein bisschen in der Meinung ist, ja, hast du meinen Bruder auch gefragt? Nee, natürlich nicht. Und zum anderen meint Roshins Mutter dann so, ja, also ich wollte es ja eigentlich gar nicht sagen, aber der Arzt hat einen Knoten in meiner Brust entdeckt. Und da muss jetzt eine Biopsie gemacht werden und Verdacht auf Krebs. So, und also, dass sie das irgendwie quasi raushaut im Zusammenhang mit dieser Frage, ist halt irgendwie, findet Roshin ein bisschen manipulativ. Ihre Mutter ist aber der Meinung, nee, wenn ich manipulativ wäre, dann hätte ich ja dir das erst erzählt und dich dann gefragt, ob du mir helfen kannst.
Ja gut, die Frage wäre ja jetzt, wenn man es mal positiv drehen will, wann wäre denn ein guter Zeitpunkt, das zu sagen? Ich glaube, das ist so eine zwischenmenschliche Sache. Kann beides manipulativ sein oder beides nicht manipulativ und ist eine Frage der Intention und lässt sich so nicht klären.
Ja.
Und wahrscheinlich fühlt Roshin sich jetzt einfach unter Druck gesetzt und die Mutter hat es in diesem Fall, zumindest nach der Aussage, wie du es jetzt gerade geschildert hast, gar nicht böse gemeint. So würde ich es jetzt gerade lesen, also hören.
Ja, ich kann nicht sagen, ob die Mutter es böse gemeint hat oder nicht. Da spielt halt wieder rein, dass wir das Buch halt aus Roshins Sicht irgendwie erzählt bekommen. Obwohl doch, ich kann es sagen, weil die Wahrheit ist, es stimmt überhaupt nicht.
Ja, gut, dann ist die Sachlage eindeutig.
Richtig.
Und dann ist es richtig hart arschig.
Ja.
Und dann ist es doppelt arschig zu sagen, hey, manipulativ wäre ja, wenn ich es dir vorher gesagt hätte. Alter, okay, ich bin sauer.
Ja, vor allem, weil das halt auch nichts ist, womit man irgendwie was man so einfach erfinden sollte, weil dazu ist das einfach viel zu krass. Also abgesehen davon, dass man seine Kinder sowieso nicht anlügen sollte, aber also ich finde, mit einem Verdacht auf Krebs spielen, was halt richtig viele Sorgen bei den Leuten irgendwie triggern kann, finde ich schon richtig hart daneben.
Ja, es ist einfach komplett daneben. Die Frage ist auch, was passiert das nächste Mal, wenn sowas dann wirklich ist? Geht gar nicht, ganz klar.
Ja, also dass das gelogen war, kommt tatsächlich erst am Ende des Buches raus.
Aber wahrscheinlich für den Verlauf der Geschichte verlagert sich jetzt alles ein bisschen so Richtung Papp und Mutter, oder?
Nee, nur also ein bisschen. Es wird nachher so sein, Roisin hilft einmal einen Abend aus und dann halt noch eine ganze Woche quasi. Und ist auch zwischendurch immer mal wieder da. Ja, es gibt zwischendurch auch so eine kleine Episode, wo sie dann sozusagen so ein kleines Fest im Pub organisieren. Also es gibt eigentlich, also es ist so ein gesamtes Dorffest, wo eigentlich alle Pubs irgendwie dran beteiligt sind und es ist normalerweise so, dass Roisins Mutter das eher als ziemlich beschämend empfindet, weil bei ihnen halt dann immer nichts los ist und in den anderen Pubs halt schon. Und jetzt organisieren sie da halt quasi so ein größeres Fest und es ist voll erfolgreich. Und ja, also es gibt so ein bisschen, es verlagert sich so ein bisschen Richtung Pub, aber nicht nur. Genau, aber Roisin hat halt noch eine Sorge mehr, ne? Oder eigentlich zwei. Also zum einen über die Gesundheit ihrer Mutter, wobei sie da, das klärt sich relativ schnell in der Hinsicht auch, dass sie sagt, ja, die Biopsie hat ergeben, ist nix. Also zumindest das ist relativ schnell wieder vom Tisch, aber dann halt auch dieses, okay, ich muss irgendwie meiner Mutter hier helfen mit ihrem Job. Und währenddessen hat sie ja immer noch dieses im Kopf, okay, was ist jetzt mit meiner Beziehung, hat Joe mich betrogen und na, sie hatten ja gesagt, okay, also eigentlich hat sie ja Schluss gemacht, aber sie haben ja gesagt, okay, sie reden nach einer Woche nochmal und jetzt muss sie sich irgendwie drüber klar werden, was sie jetzt genau will, wenn sie dann jetzt in der Woche da wieder drüber reden. Und tatsächlich hat sie jetzt Gina und Meredith auch davon erzählt. Wir haben so einen kleinen Mädelsabend gemacht und die fragen eigentlich total schlau, sag mal, spielt es eigentlich wirklich eine Rolle, ob er dich betrogen hat? Weil du hast eigentlich gerade gesagt, du warst in der Beziehung sowieso jetzt am Ende nicht mehr glücklich. Ist es wirklich wichtig, ob er dich betrogen hat oder nicht? Für Roisin ist es schon wichtig, weil sie halt sagt, okay, ich muss einfach wissen, ob meine Weltsicht so passt, quasi. Ich will einfach wissen, ob das, was ich gedacht habe, was war, ob das so war. Oder ob ich sozusagen, ob meine Wahrnehmung sozusagen eine falsche war.
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, das zu wissen und für sich rauszufinden, weil du ja entsprechend auch Probleme mit dem Vertrauen von weiteren Partnern hast oder nicht. Natürlich kann dir jeder was vorspielen, aber du musst ja erstmal wissen, wie gut ist deine eigene Wahrnehmung und welche Signale hätte ich vielleicht sehen können und habe sie nicht gesehen und so weiter.
Ja.
Also ich würde dann, je nachdem, was da rauskommt, an ihrer Stelle das nächste Mal entsprechend mehr oder weniger nervös werden, wenn irgendein Schal nochmal aus einem Lokal geholt werden muss.
Ja, absolut. Und Gina hat in der Situation eine total gute Idee, wie Roisin jetzt feststellen kann, ob da mit der Kellnerin irgendwas war. Du hattest ja schon gesagt, mal in einem Restaurant nachfragen. Das war auch Roisins Idee. Und dann sagen die ihr, ja, glaubst du, das erzählt dir jetzt die Kellnerin, wenn du da hingehst und sagst, sag mal, hast du vielleicht irgendwie vor ein paar Jahren mit meinem Partner gefügelt?
Oh, ich glaube durchaus. Also, die Kellnerin wusste ja, dass er zu zweit da war, ne?
Ja, also die hat sie ja quasi den Abend über gesehen. Also es kann eigentlich keine weibliche Solidarität im Sinne von, oh nee, sorry, das wusste ich nicht, natürlich sage ich dir, was los ist, so richtig sein, sondern im Prinzip ist es an der Stelle eher ein, okay, die Kellnerin hat an der Stelle nichts zu gewinnen und ja, nur gut zu verlieren, weil es halt sein kann, dass Roisin sie dann irgendwie aggressiv angeht oder so.
Kann der Kellnerin aber auch irgendwie egal sein und sagen, ja, gibt ja solche Leute, die dann einfach sagen, ja, habe ich gemacht.
Ja, sorry. Absolut. Also könnte alles passieren. Aber Ginas Idee ist jetzt, lass doch Matt nachfragen. Der kann doch immer so gut mit dem Personal. Also das hatte ich ja am Anfang erzählt, sein mit dem Spitznamen ist der Staff Wi-Fi.
Ja.
Und das ist jetzt also die Idee.
Also er holt sich das WLAN-Passwort und dann fragt er noch.
Nee, er holt sich jetzt nicht unbedingt das WLAN-Passwort an der Stelle. Das hat er mit Sicherheit von dem Restaurant schon, denn sie waren ja schon mal da. Und die meisten ändern ja ihr WLAN-Passwort jetzt nicht so häufig. Aber genau, die Idee ist, dass er da einfach mal versucht, mit den Kellnern irgendwie ins Gespräch zu kommen. Matt sagt zu, dass er das auch macht. Er ist im ersten Moment, als Roisin ihn kontaktiert, ist er so ein bisschen so, also Roisin kontaktiert ihn so relativ vorsichtig mit, ich habe eine Bitte und es ist voll okay, wenn du Nein sagst und es wird ein bisschen komisch klingen. Und er so, alles gut, solange die Bitte nicht ist, dass ich irgendwie wieder in den Brian Club gerade zurückkomme, weil das mache ich im Moment gerade nicht. So, und er sagt dann zu, dass er ihr dabei helfen wird, macht das aber, also es klappt nicht mehr, bevor Joe zurückkommt. Also es ist jetzt noch keine Klarheit in dem Moment, als Joe wieder da ist. So, Joe kommt also zurück, Roisin ist sich super unsicher, wie sie jetzt mit ihm eigentlich umgehen soll. Es fängt schon damit an, dass sie sich nicht sicher ist, wenn er jetzt reinkommt, sollte ich dann zur Tür gehen Oder, also sie wohnen ja zusammen, ne? Also sie ist halt schon in der gemeinsamen Wohnung und hat übrigens die letzten Nächte im Gästezimmer geschlafen, statt im gemeinsamen Schlafzimmer.
Warum?
Weil das sich einfach nicht richtig angefühlt hat, im gemeinsamen Bett zu schlafen. Also auch wenn er nicht da ist, ist das halt irgendwie das Bett, was sie als Paar genutzt haben und das fühlt sich für sie gerade nicht gut an. Und ich kann das voll verstehen, dass man manchmal, wenn man jetzt irgendwie so, ja, wenn so eine Beziehung zu Ende geht, dass man da auch manche Sachen, die vielleicht rational nicht unbedingt so richtig Sinn ergeben, aber die irgendwie eine symbolische Wirkung haben, die für einen selber irgendwie klarer machen, nee, gerade ist es anders.
Ja, ist ja irgendwie so eine Art Vortrennung zumindest.
Ja, wie gesagt, sie hat sich ja eigentlich getrennt. Es ist nur, also sie sind gerade in so einer Schwebephase, aber eigentlich hat sie sich ja getrennt.
Ja, aber wenn sie sich richtig getrennt hätte, würde sie ja jetzt auch irgendwie Nägel mit Köpfen machen, deswegen.
Ja, es ist so ein bisschen.
Ja, okay.
Deshalb sage ich Schwebephase. Ja, und Roisin ist jetzt halt in der Wohnung und weiß, er kommt gleich zurück und ist sich dann jetzt so super unsicher, okay, was mache ich denn jetzt, wenn er jetzt gleich die Tür aufschließt? Bleibe ich einfach da sitzen, wo ich bin? Das könnte irgendwie passiv-aggressiv wahrgenommen werden. Gehe ich da hin? Das könnte irgendwie wahrgenommen werden wie so das Hündchen, was halt quasi dem, ja, das Hündchen, was halt zur Tür läuft und alle Leute begrüßen will. Ja, es die Frage erübrigt sich dann dadurch, dass er einfach klingelt, weil er seinen Schlüssel nicht findet.
Auch literarisch geschickt gelöst eigentlich, die Frage aufzuwerfen und sie dann nicht beantworten zu müssen.
Ja.
Gut geschrieben.
Ja, voll. Und zwischendurch, also das ist auch, hat mir beim Lesen richtig Spaß gemacht. Sie schreibt dann halt ihren Freundinnen so, Leute, was mache ich denn jetzt? Und von denen kommen halt so super nicht, also was heißt nicht hilfreiche Antworten, aber Antworten, die Roisin nicht so hilfreich findet wie, ja, geh doch einfach aufs Klo, wenn es klingelt, dann kannst du, nicht wenn es klingelt, wenn er die Tür aufschließt. Also sei einfach dann im Bad, weil dann ist halt völlig klar, dass du gar nichts machen konntest. Also dass es weder ein ich ignoriere dich ist, noch ein
eigentlich auch ein guter Tipp.
Ich finde den eigentlich auch gar nicht schlecht. Roisin findet den ziemlich blöd, aber ich finde den eigentlich ganz gut.
Hat sie eine problematische Beziehung zu Badezimmern oder so?
Nee, eigentlich nicht.
Ja, dann
also
Buch mitnehmen.
Genau. Wenn du das dann an der Tür hast, dann kannst du ja dann irgendwie kurz danach einfach die Spülung betätigen. Ich finde das eigentlich ganz geschickt.
Na gut, aber er hat ja geklingelt.
Genau, er hat geklingelt, also das Problem musste in dem Sinne nicht gelöst werden. Und ja, jetzt reden sie erstmal. Und seine Haltung ist ganz klar, es tut ihm voll leid, wie er sich irgendwie letzte Woche dann verhalten hat, was er ihr vorgeworfen hat. Er weiß natürlich, dass das Quatsch ist. Es tut ihm auch richtig leid, dass er sie nicht gefragt hat wegen dieser Sache, die er da verwendet hat. Er wollte sie fragen und dann ist irgendwie die Arbeit ihm über den Kopf gewachsen und dann hat er es halt einfach so gemacht. Und er sieht ein, dass es nicht richtig war und er ist jetzt so wirklich komplett auf dieser Schiene, sich voll zu entschuldigen und so. Und er will sie zurück oder sie behalten, wie auch immer man das jetzt sieht. Also er möchte auf jeden Fall gerne die Beziehung weiterführen. Und ja, Roisin wird jetzt halt super unsicher. Also eigentlich dachte sie vorher, sie wüsste, dass es für sie vorbei ist. Und jetzt, wo er jetzt quasi einsieht, dass er sich an manchen Stellen irgendwie falsch verhalten hat, hat sie doch das Gefühl, es könnte vielleicht doch noch vielleicht was sein. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass sie irgendwie von Matt noch nicht weiß, was da jetzt mit der Kellnerin vielleicht rausgekommen ist. Und jetzt kriegt sie auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass sie Matt überhaupt gebeten hat, da rumzuschnüffeln, weil das fühlt sich jetzt gerade irgendwie doch wieder falsch an, ihr Joe da so irgendwie hinterher spionieren zu lassen oder so. Und sie fragt ihn jetzt nochmal sie fragt ihn, glaube ich, sogar explizit nach dieser Schalgeschichte und er so, fragst du mich jetzt gerade ernsthaft, ob ich damals, als ich danach wieder zum Restaurant zurückgegangen bin, ob ich dann Sex mit der Kellnerin auf dem Kneipenklo hatte? Wirklich? So hatte ich natürlich nicht.
Na gut, was soll er an der Stelle auch sagen? Entweder er hat es nicht oder...
Genau, also an der Stelle ist irgendwie relativ klar, dass er da jetzt nicht, ich glaube, sie hat eher, ja, ich glaube, die Frage ist weniger gestellt worden, weil man davon ausgeht, dass er darauf ehrlich antwortet, sondern vielleicht eher, weil man hofft, man könnte vielleicht an seinem Gesicht oder so irgendwas ablesen. Aber dafür ist halt auch, also steht es halt schon zu lange irgendwie im Raum, dass da vielleicht irgendwie was gewesen sein hätte können.
Meinst du wirklich, man glaubt, man kann jetzt an der Reaktion irgendwas ablesen? Ich würde die Frage auch stellen. Ich würde mir gar nicht anmaßen, dass ich aus der Reaktion jetzt irgendwie die geheimen Details rauslese, wie es wirklich war, sondern das wäre einfach ein Konflikt, das müsste raus und es müsste einfach aus mir heraus auf den Tisch, so im Sinne von, ey, ich habe das Gefühl oder es nagt an mir, dass du da Scheiße gebaut hast und diese Info brauchst du jetzt, dass ich da irgendwie angefressen bin. Mhm. Erstmal, um es aus mir rauszulassen und im zweiten Schritt ist es ja für so eine Beziehung auch ganz gut, wenn man sich zusammen daran dann abarbeiten kann, indem man darüber spricht. Wahrscheinlich geht es danach beiden besser. Also er weiß vielleicht, warum sie immer so knatschig ist, wenn sie das jetzt so lange rumdrückt und kann dem vielleicht irgendwie entgegenwirken oder, ja gut, ich weiß ja immer noch nicht, ob er jetzt hat oder nicht hat. Das ist, also wenn er nicht hat, ist das drüber reden schon auf jeden Fall richtig und wichtig. Und wenn er hat, dann ist es für sie wahrscheinlich immer noch gut. Mhm. Und gleichzeitig hat es dann den Effekt, dass es auf ihn ja den Druck erhöht, weil er merkt, sie kommt so langsam hinter die Sachen.
Ja.
Und Druck ist an der Stelle dann vielleicht auch mal ganz gut, damit er entweder klaren Tisch macht irgendwann und sich da bemüßigt fühlt, anders drauf einzugehen. Es vielleicht sogar gesteht, wenn er die Eier dafür hat, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, dass halt irgendwie auf jeden Fall Bewegung in die Sache kommt. Deswegen, ich bin Team Ansprechen.
Ja, voll.
Gut, aber er hat es abgestritten?
Genau, er hat es abgestritten. Und dann fragt sie noch, das war ja die weitere Sache, die sie irgendwie so, ja, auch ein bisschen misstrauisch gemacht hat in dieser Serie, war ja diese Freundesgruppe und da war auch diese sexy Freundin sozusagen, wo es ja noch kommentiert worden war mit, ja, in jeder Freundesgruppe gibt es ja irgendwie diese eine Frau, die so mega attraktiv ist, aber die quasi verboten ist. Mhm. Und sie fragt jetzt ihn einfach ganz explizit, ist das an Gina angelehnt? Mhm. Und auch das streitet er natürlich wieder voll ab und er erzählt, nee, okay, pass auf, ich erzähle dir jetzt was, das darfst du auf gar keinen Fall weitererzählen. Mein Freund Dom, mein bester Kumpel aus Schulzeiten, der seit Jahren halt auch schon verheiratet ist, der ist halt seit Ewigkeit in die beste Freundin seiner Frau verknallt. Mhm. Und das hat er halt hier quasi dann drin verarbeitet. Mhm. Du klingst nicht überzeugt. Bist du skeptisch, ob das der Wahrheit entspricht, was er da erzählt? Oder geht dir gerade was anderes durch den Kopf?
Ich finde es schwierig, da irgendwelche Geheimnisse von anderen dann auszuplaudern. Er hätte ja auch reichen können, wenn er sagt, er hat einen Freund, wo er jetzt nicht näher drüber sprechen möchte. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, über die Parallele zu Roshins Eltern. Mhm. Ob das dann so eine Konstellation auch war. Das hätte ja auch eine Inspirationsquelle dafür sein können letztlich. Mhm. Ja, das war so mein Gedanke gerade.
Genau, ich finde halt auch, also jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt gerade stimmt oder ob das nur so eine Ausflucht ist, weil es eigentlich doch Gina war und er irgendwie das an der Stelle nicht zugeben wollte und sich da einfach was ausgedacht hat, finde ich es auch, also wenn es stimmt, finde ich es auch total daneben, dass er das, zum einen, dass er es ihr jetzt so erzählt, wobei ich da manchmal so ein bisschen, an manchen Stellen finde ich es, manchmal okay, dem Partner was zu erzählen, was man eigentlich nicht weiter erzählen sollte, einfach weil man vielleicht auch drüber reden muss und weil man sich halt darauf verlassen kann, dass der Partner das tatsächlich für sich behält. Mhm. Aber andererseits ist es da halt wieder die gleiche Situation wie das, was er mit der Sache mit dem Billardtisch sozusagen verarbeitet hat. Er hat ja sicherlich nicht seinen Freund gefragt, hey, wäre das okay für dich, wenn ich hier eine Figur von dir inspirieren lasse, die halt auch in die beste Freundin der Frau verknallt ist. Ich meine, das wird sicherlich eine Konstellation sein, die es häufiger gibt. Aber wenn ich jetzt der beste Freund wäre und ich hätte ihm das mal erzählt und würde das jetzt in dieser Serie verarbeitet sehen, dann wäre ich auch pissig. Also ich meine, natürlich kann man irgendwie nicht so wahnsinnig hohe moralische Ansprüche an andere stellen, wenn man... naja, wobei, ich meine, wenn er nur in sie verknallt ist und dann nichts draus macht, dann verhält er sich vielleicht ja gar nicht amoralisch, weiß ich gerade nicht.
Nö, überhaupt nicht erstmal. Nö,
also das ist ja erstmal, er hat halt Gefühle, kann er vielleicht nichts für. Ist halt die Frage, wie er damit umgeht und wenn er da nichts draus macht und trotzdem in seine Frau auch verliebt ist.
Ja, ich überlege gerade, die Frage ist ja dann, wo ist die Grenze, welche persönlichen Erlebnisse darf ich mit in so einem Drehbuch verarbeiten? Also wo ja, keine Ahnung, so jetzt völlig überspitzt, da ist eine Person, die besitzt einen Bleistift. Dann ist ja niemand beleidigt, weil er sich da jetzt irgendwie drin verarbeitet fühlt. Mhm. Und so einen Crush auf eine andere Person zu haben oder so, das finde ich jetzt gar nicht so das Problem. Und wenn das so ein Narrativ ist, das klingt ja so ein bisschen nach How I Met Your Mother nach einer Folge, dass man so eine Maxime hat. So in jeder Freundesklicke gibt es eine Person, die... Mhm. Und wenn das so hochstilisiert wird, finde ich das gar nicht mehr so eng angelehnt an, ja, da ist ein Typ, der ist verheiratet und der hat noch einen Crush auf eine andere Frau und mit der darf er niemals was haben. Das finde ich eigentlich schon relativ weit weg. Deswegen würde ich da jetzt sagen, das ist hinreichend weit weg, auch wenn man natürlich dann eine Parallele sehen kann. Nur als Autor kann er natürlich jetzt auch nicht komplett aus der leeren Hand schreiben, denke ich mal.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch, dass du ein Stück weit recht hast. Ich glaube, wenn es um mich gehen würde und ich das Gefühl hätte, es ist von mir inspiriert und nicht, es ist so ein abstraktes, ich habe das irgendwie von mehreren Seiten mitgekriegt und deshalb packe ich das hier so rein, sondern wenn ich das Gefühl hätte, es ist wirklich von mir inspiriert, von etwas, was ich jemandem im Vertrauen erzählt habe, dann wäre ich, glaube ich, schon pissig.
Ja, aber es ist ja schon relativ weit abstrahiert. Also ich finde, dieser Schritt von dem Crush weg auf diese allgemeine Aussage, in jeder Freundesklicke gibt es einen. Warum habe ich diesen Satz so im Kopf?
War das, weiß ich auch nicht.
War das die Maxime in der Serie?
Was heißt Maxime? Das ist an der Stelle, nein, es war, also es ist jetzt, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen wichtiger, als es in der Serie ist. Es ist da nur an einer Stelle quasi, das war so ein Kommentar aus dem Off gewissermaßen.
Ich wollte gerade fragen, ob er das als Erzähler gesagt hat.
Ja, genau.
Ja, aber ich finde, genau durch diese Erzählung ist es dann so weit weggehoben davon, dass man schon sagen kann, da geht es ja gar nicht darum, dass es jetzt eine einzelne Person betrifft, das ist dann auch noch so, aber dieses als Phänomenebene und dann gibt es ein Beispiel in der Serie, ist das irgendwie was ganz anderes als zu sagen, naja, in der Serie taucht ein Dude auf und der ist verknallt in die beste Freundin seiner Frau.
Aber es ist ja beides. Also da ist ein Dude und der ist verknallt in die beste Freundin seiner Frau und dann wird es halt so zu diesem, ja, das gibt's ja überall formuliert.
Vielleicht wäre es geschickter gewesen im Drehbuch dann wenigstens eine Frau draus zu machen, die in irgendeinen Mann verknallt ist oder so, um es ein bisschen...
Ja, aber das geht ja nicht, weil es soll ja der Hauptcharakter sein. Also der... Und der ist halt nun mal ein Mann und der soll ja diese ganzen Sachen haben.
Ah, okay. Andererseits, wenn er jetzt genug Eigenschaften aus seinem Freundeskreis so auf sich selbst vereint, könnte ja auch ein Fingerzeig für Roisin sein, dass sie dann bei den anderen gucken muss eigentlich. Also ja, dann gab es eine Affäre, aber nicht Joe hatte die, sondern, keine Ahnung, Matt oder wer auch
vielleicht
immer.
Vielleicht Dev, der jetzt so glücklich verlobt ist.
Das fragst du so ketzerisch, du weißt es schon.
Ja, ich fänd die Idee eigentlich spannend, dass, wenn das so wäre, aber das ist nicht so. Also es ist nicht so, dass Dev irgendjemanden betrogen hat. Roisin hört sich das alles an und bittet jetzt um eine Woche Bedenkzeit. Und das passt ganz gut, weil sie beschließt in diesem Moment einfach, okay, meine Mutter wollte ja eh, dass ich ihr im Pub helfe. Ich fahre einfach eine Woche zu meiner Mutter, helfe ihr eine Woche im Pub und danach sehen wir weiter. Sehe in der Zeit zu, dass ich mich irgendwie gedanklich sortiere. Vielleicht hat Matt dann ja auch irgendwas rausgefunden. Genau, das ist jetzt also so der Plan. Und Joe sagt, lässt sich da natürlich drauf ein, weil was soll er denn sonst machen? Okay. Matt hat jetzt tatsächlich was rausgefunden. Also die Kellnerin, die das vielleicht gewesen sein könnte, arbeitet da nicht mehr. Aber es gab eine Kellnerin, die hätte das vielleicht gewesen sein können, aus Kroatien, die irgendwie so ein bisschen, da war auch irgendwie ganz viel so, ja, da waren so ein bisschen so gewisse Details, die irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlich waren an ihr. So, weiß nicht, ich glaube, sie hat da schwarz gearbeitet und hat irgendwie... Also, na, es waren so verschiedene Sachen einfach, die jetzt nichts damit zu tun haben, dass sie aus Kroatien kommt oder so, sondern halt einfach, ja, du hast mir gerade so angeguckt, als würdest du mir latenten Rassismus vorwerfen wollen oder so.
Nee, es klang erstmal einfach nur nach so einem Klischee-Gebäude, aber...
Nee, also es war irgendwie, ich habe leider die Details vergessen und mir auch nicht notiert, die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, da war irgendwie was mit, keine Ahnung, irgendwie ein ehemaliger Partner darf sie auf gar keinen Fall finden oder irgendwie solche Sachen, also sie umgaben noch so ein bisschen Geheimnisse und wahrscheinlich hat sie aber auch den falschen Namen in diesem Pub genannt. Also es gibt jetzt keine Chance, die irgendwie tatsächlich ausfindig zu machen.
Okay, also die Spur ist dummerweise ein totes Ende. Genau, man kommt nicht mehr an die Frau ran.
Genau, man kommt nicht an die Frau ran, aber also Matt unterhält sich da halt mit, keine Ahnung, irgendeinem Oberkellner oder was weiß ich was. Also jedenfalls einem, der halt da schon lange arbeitet und viel mitgekriegt hat und der meint halt so, also er kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass da was gewesen sein könnte. Also sie war halt schon auch so, sagen wir mal, sexpositiv eingestellt. Könnte jetzt schon sein, aber ja, weiß man halt nicht. Aber sie sah wohl tatsächlich der Schauspielerin aus der Serie, die sie für diese Rolle quasi besetzt haben, relativ ähnlich.
Nicht, dass sie jetzt gecastet wurde für die Serie.
Nein, das nicht. Aber es, also sie sah jetzt nicht so aus, als man jetzt davon ausgehen würde, sie wäre das tatsächlich gewesen.
Kann Roisin sich denn an diese Frau erinnern und weiß jetzt, ob die Beschreibung überhaupt passt? Weil wenn die Kellnerin in Roisins Erinnerung jetzt rothaarig war und die Kroatin hat schwarze Haare, dann ist ja der Drops gelutscht. Also passt denn die Beschreibung jetzt der Figur zu der Kellnerin?
Es könnte schon passen.
Okay, das heißt, es bleibt so ein nagender Verdacht übrig und man kann es nicht aufklären. Wieder geschickt zusammengeknotet, das
genau,
Ende.
Genau, das meine ich mit, das zieht sich so relativ weit durch und ist total geschickt gemacht, weil da man denkt ja jetzt so, ja, Matt findet da jetzt was raus und danach weiß man vielleicht irgendwie, was Sache ist, aber man weiß halt immer noch eigentlich gar nichts, weil ja, es gab da eine Kellnerin. Und ja gut, sie sah dieser Person in der Serie, jetzt sieht sie auch ähnlich. Das spricht irgendwie dafür, dass die Joe schon auch stark in Erinnerung geblieben ist. Was ja jetzt, also ich meine, du kannst dich jetzt, also ich kann mich nicht an alle Kellner erinnern, bei denen ich irgendwie mal was gegessen habe. Selbst wenn ich da irgendwie nochmal zurück ins Restaurant musste, weil ich meinen Schal vergessen habe, kann ich mich nicht unbedingt an die Leute so gut erinnern, dass ich jetzt sie so casten könnte, dass sie irgendwie genauso aussehen oder so. Also da ist schon irgendwie so ein Gefühl mit vielleicht, also irgendwas musste, vielleicht war da irgendwas, aber gleichzeitig hat man halt auch keine Klarheit und irgendwie denkt Roisin auch so, irgendwie passt es auch nicht zu dem Joe, den ich kenne, aber vielleicht liege ich halt auch einfach falsch in meiner Wahrnehmung so. Also es ist eigentlich jetzt gerade immer noch überhaupt nicht geklärt so.
Mhm.
Okay, Roisin arbeitet erstmal weiter im Pub. Matt fragt, ob er vielleicht auch mit aushelfen darf, weil er nämlich gerade arbeitslos ist. Weil er nämlich von der Firma, er hat ja irgendwie so Öffentlichkeitsarbeit für so eine Weinfirma gemacht. Oder so ein Weingut, Weinfirma sagt man nicht. Für so ein Weingut gemacht. Und die haben ihn freigestellt, vorläufig. Weil sie nicht zufrieden damit sind, dass er war ja in Portugal und da war eigentlich seine Aufgabe, dass er da ein paar hübsche Fotos mit irgendeiner Frau zusammen macht, die sie dann halt irgendwie verwenden können. Also so, dass es halt so ein bisschen aussieht wie so Happy Couple, was halt irgendwo, ne, unterwegs ist. Und er hatte dann ja aber Ruby kennengelernt, mit der er ja keine Fotos machen und posten durfte. Und hat dann also quasi dadurch, dass er jetzt Ruby gedatet hat, die übrigens schon wieder, das ist schon wieder vorbei jetzt, hat also nicht so lange gehalten. Aber dadurch hat er im Prinzip an der Stelle seinen Job ja noch nicht vollständig verloren, aber also auf jeden Fall gefährdet.
Ja, dumm gelaufen.
Kannst ja, also rechnest du jetzt vielleicht nicht mit, dass wenn du quasi mit jemandem auf ein Date gehst, dass er strikt gegen Fotos ist. Andererseits denke ich aber auch, du solltest auch nicht damit rechnen, wenn du auf ein Date gehst, dass du einfach Fotos mit der Person machen und für irgendwas verwenden darfst. Also das würde ich, glaube ich, auch nicht so, also ich weiß nicht, glaube ich, würde nicht mein Gesicht hergeben für irgendwie Werbefotos für ein Weingut, nur weil ich mit einem Typen auf dem Date war. So.
Kommt jetzt ein bisschen darauf an, was man von der Person sieht. Es können ja immer noch so Shots sein, wo sie dann nur von hinten zu sehen ist oder so angedeutet.
Ja, okay, sowas wäre für mich vielleicht okay, ja.
Die Frage ist auch, wie schnell kriegst du das mit? Also wenn du so einen Urlaubsflirt hast, kriegst du erstmal nicht mit, dass es in Deutschland plötzlich eine Werbung gibt, wo deine Fotos, die du vielleicht auch gar nicht von ihm bekommen hast, dann in so einer Werbebroschüre sind.
Das ist ja noch viel schlimmer, wenn ich das nicht weiß.
Ja, schön ist es nicht, also fair.
Also deshalb, ich finde das von Matt eigentlich auch eine blöde Idee, sozusagen zu sagen, ja, ich lerne dann da irgendwen kennen und von der die Fotos benutze ich dann einfach, ohne das vorher abzusprechen.
Andererseits, wenn man es vorher abspricht, kann man ja sogar aushandeln, dass es eine Beteiligung gibt oder so.
Klar, wenn man das vorher abspricht, alles fein, aber wenn so...
Oder sowas, zumindest so ein Deal, hey, wir haben jetzt hier einen Urlaubsflirt und ich übernehme alle Rechnungen, zahle alles, was wir hier machen und du gehst da kostenlos raus. Das ist ja natürlich auch schon ganz geil.
Ja, müsste man halt nur auch entsprechend kommunizieren.
Da kommen wir irgendwie immer wieder drauf zurück,
ja,
ne?
Ja, also das ist, glaube ich, die große Botschaft hier insgesamt. Redet vernünftig miteinander.
Communication is key.
Absolut. Ja, und so im Verlauf der Woche oder so insgesamt unterhält sich Roisin immer mehr mit Matt und also sie waren ja schon länger befreundet, aber jetzt werden ihre Gespräche irgendwie schon auch nochmal tiefergehend und Roisin erzählt ihm auch die Geschichte von ihren Eltern und ja, wie sie das auch als Kind teilweise belastet hat und auch also dieser Tod ihres Vaters sie natürlich irgendwie auch immer noch belastet. Also zum einen, weil es halt schlimm ist, wenn du deinen Vater verlierst. Und zum anderen aber halt auch, weil da so eine krasse Geschichte sozusagen dann drinsteckt. Weil es ist super krass, wenn du sozusagen, also du trauerst ja um ihn und gleichzeitig bist du wahrscheinlich aber auch sauer, dass er sich so verhalten hat und dass es quasi, also weiß ich nicht, ich meine, er hat ja nicht sie betrogen, sondern ihre Mutter, aber aus einer Loyalität zu ihrer Mutter sozusagen heraus. Wobei Roisin tatsächlich eher immer das Papakind war.
Ja, ich überlege auch gerade, wo jetzt der konkrete Schaden für Roisin war. Dadurch, dass das nicht rausgekommen ist zu Lebzeiten des Papas, ist ja jetzt durch das Fremdgehen an sich nicht akut geschädigt worden. Also ja, keine Ahnung, was da jetzt genau wie gelaufen ist oder nicht gelaufen ist dadurch. Aber durch die Spätfolgen hat sie natürlich einiges mitbekommen. Und da drin war sie dann ja wahrscheinlich schon auch mehr oder weniger verstrickt, ne?
Klar, ich möchte nicht die 16-jährige Schülerin sein, deren Klassenkameraden sich das Maul über das Sexleben ihrer Eltern zerreißen.
Ja, wer möchte das schon?
Eben.
Halten wahrscheinlich die wenigsten jetzt die Hand hoch.
Ja, und Matt erzählt im Gegenzug auch ganz viel. Ich hatte ja gesagt, dass seine Familie sehr wohlhabend ist und man aber über seine Finanzen jetzt gerade eigentlich nicht so viel weiß. Und er erzählt halt, dass er geht davon aus, dass er enterbt worden ist. Auf jeden Fall hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Und zwar, als er jugendlich war, hat seine Cousine ihm erzählt, dass ihr Vater, also sein Onkel, sie sexuell missbraucht. Und Matt wollte da was gegen tun und hat erst mit seinen Eltern gesprochen und die so, da reden wir mal nicht drüber und das geht uns alles gar nichts an. Und Matt hat sich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein und hat Anzeige erstattet.
Mhm.
Okay, es ist nichts mehr rausgekommen. Seine Cousine hat auch nicht gegen ihren Vater ausgesagt. Insofern sieht es jetzt halt so aus, als hätte Matt da einfach nur irgendwie Unruhe stiften wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, entsprechend hat dann anscheinend seine Familie irgendwie, ja, ich glaube nicht sofort den Kontakt abgebrochen, aber erstmal war es dann halt immer einfach viel, viel Streit und ihm immer vorwerfen, dass er ja irgendwie versucht hat, die Familie zu sabotieren und...
Also ist ja ehrenwert, dass er das macht, aber das an der Cousine vorbeizumachen ist doch einfach nur dämlich.
Ja, das sieht er inzwischen auch so.
Okay, dann hat er wenigstens draus gelernt.
Ja, also es war halt nicht, also sie hat ihm nicht explizit gesagt, dass er nicht mit jemandem drüber reden soll.
Mhm.
Und er hatte halt für sich das Gefühl, er muss jetzt was tun.
Mhm.
Und das finde ich auch einen guten Impuls an sich, zu sagen, ich muss was tun. Aber ich würde halt auch sagen, du solltest nicht Anzeige erstatten, ohne das mit dem, also ohne das mit der betroffenen Person sozusagen abzusprechen.
Ja, aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn ich nicht knallharte Beweise habe, dann läuft das natürlich nicht gut, also juristisch gesehen im Sinne, dass der Richtige verurteilt wird.
Mhm.
Also dann macht es nur Ärger. Und damit hängt eigentlich Punkt 2 zusammen, das Seelenleben seiner Cousine, ob sie dafür bereit ist, das zu verkraften, das ist ja noch eine ganz andere Baustelle. Und es hilft ja, also ja, okay, ist schwierig. Man kann natürlich sagen, wenn der Onkel jetzt noch andere Opfer findet, dann kann man die schützen. Aber erstmal, wenn jetzt keine akute Gefahr, soweit man das einschätzen kann, besteht, dass dann eine Wiederholungstat passiert, dann sollte man jetzt erstmal mit dem Opfer sympathisieren und sich um das kümmern. Also das ist erstmal die wichtigere Schadensbegrenzung, würde ich sagen, weil das dann ja also letztlich auch für einen Prozess besser ist, wenn so eine Person dann gefestigt ist und das durchstehen kann, als wenn ich die da reinwerfe und noch ein zweites Trauma obendrauf werfe. Damit ist dann ja am Ende im Zweifel nichts gewonnen. Der Cousine geht es scheiße, die kriegt keine Hilfe und der Onkel ist ja jetzt auch nicht belangt worden.
Ja.
An dieser Stelle gut, dass es fiktiv ist, das macht es ein bisschen besser zu ertragen.
Ja, okay, wie gesagt, zwischendurch laufen jetzt im Pub diese Vorbereitung für das Pubfest und Matt beteiligt sich da ziemlich stark und hat auch so ganz viele Ideen und bringt sich da ganz, ja, sehr gut ein. Zwischendurch gibt es nochmal so ein paar, ja, es gibt nochmal ein Treffen von dem Brian Club. Matt ist natürlich nicht dabei. Roisin hat eigentlich gedacht, Joe wäre auch nicht dabei. Joe ist kurzfristig doch dabei. Und Roisin fühlt sich richtig blöd, weil sie sitzen jetzt da bei diesem gemeinsamen Essen und irgendwie Gina und Meredith wissen irgendwie, was Sache ist und die anderen halt nicht. Und das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie super seltsam. Und Roisin meint halt so, wenn sie vorher gewusst hätte, dass Joe auch kommt, dann wäre sie halt nicht gekommen, weil sie das gerade eigentlich, also weil sie halt immer noch in diesem Zwischenzustand ist und nicht so richtig weiß, was irgendwie Sache ist und da sich irgendwie so die Gedanken drüber macht und eigentlich gerade keine Zeit mit Joe irgendwie verbringen möchte.
Ja, das ist das eine. Und die Situation ist natürlich auch einfach super merkwürdig, dass man das dann nicht unbedingt durchleben muss, wenn es einfach nur anstrengend ist, kann ich auch verstehen.
Genau. Bei diesem Treffen ist Anita übrigens nicht dabei, weil ihr übel ist.
Mhm.
Genau das, was du gerade denkst, denkt Roisin auch so, scheiße, wenn die jetzt schwanger ist, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie ist zum Glück nicht schwanger. Ihr ist einfach nur, sie hat was Falsches gegessen, ihr ist einfach nur schlecht. Das Gute ist, dass sie aus diesem Schock heraus sozusagen jetzt selber doch auch einsieht, dass es vielleicht eine ziemlich dumme Idee war, die Pille einfach heimlich abzusetzen und sie klärt das mit Dev. Also weil sie hat halt auch kurz, also ich meine, das ist natürlich ein dummes Klischee, es ist wahrscheinlich selten, dass das Erste, was dir auffällt, ist, dass dir, obwohl manchmal ist es vielleicht doch so. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, dass es nicht unbedingt so ist, dass du deine Schwangerschaft daran feststellst, dass dir übel ist. Ich würde jetzt eher damit rechnen, dass es dir vielleicht daran auffällt, dass deine Periode ausbleibt oder so. Aber ich meine, Periode ist natürlich sowieso super schwierig zu sagen, wenn du gerade die Pille abgesetzt hast, dann hast du halt eh keinen regelmäßigen Zyklus sofort. Deshalb merkt man es vielleicht nicht unbedingt daran, sondern tatsächlich erst an keine Ahnung, einsetzender Morgenübelkeit oder so.
Ist ja jetzt auch wurscht, wenn die Charaktere auch nur so gefährliches Halbwissen haben wie wir, dann
genau.
Gehen sie davon ja vielleicht auch erstmal aus.
Genau, auf jeden Fall hat sie kurz Angst, dass sie schwanger ist, stellt fest, okay, ich bin nicht schwanger und merkt dann, ja okay, aber es wäre jetzt auch echt blöd, wenn ich jetzt schwanger wäre. Vielleicht sollte ich nicht einfach heimlich die Pille absetzen und mit meinem Mann darüber reden. oder meinem Verlobten.
Ist das jetzt in der Szene dann schon ganz schnell aufgeklärt worden oder ist
Nein,
das wieder
das,
so eine Info?
Das habe ich jetzt gerade da reingeworfen. Das wird erst sehr viel später aufgeklärt, aber zu dem Strang kommen wir sonst nicht zurück. Deshalb habe ich das jetzt hier an der Stelle schon erzählt. Genau, also nur um sozusagen die Geschichte an der Stelle aufzulösen. Und es war ja an dem Wochenende ist ja auch diese Sache mit dem Junggesellenabschied und der Hochzeit, die irgendwie so groß und sonst wo gefeiert werden sollen, aufgeworfen worden und dass das irgendwie die Stimmung in der Gruppe auch so ein bisschen gedrückt hat, weil sie das irgendwie nicht so gut finden. Und das wird jetzt bei diesem gemeinsamen Abendessen im Restaurant tatsächlich auch geklärt. Und klärt sich in der Hinsicht auf, dass Dev jetzt auch von anderen Leuten irgendwie schon mitgekriegt hat, dass sie vielleicht nicht unbedingt gerne für einen Junggesellenabschied nach Miami wollen und fragt jetzt so die Gruppe, wie würdet ihr das finden, wenn wir einfach einen Junggesellenabschied in Manchester machen würden? Und alle so, ja, voll gut! Mhm. Und genau, da klärt sich ein bisschen was auf, obwohl es so für Roisin insgesamt nur nicht so angenehme Atmosphäre ist, aber... Mhm. Bei der Gelegenheit haben sich jetzt also Joe und Roisin mal wieder gesehen und sonst war es jetzt die letzten Tage so, dass sie sich in der Regel halt nicht gesehen haben. Und Joe erzählt Roisin, dass er jetzt dass er jetzt zu seinen Eltern fahren wird und dass er vorhat, am nächsten Tag zu seinen Eltern zu fahren.
Wohnen die weiter weg oder ist das einfach nur so nächster Ort?
Nee, also es ist schon so, dass man da eher über Nacht dann bleiben würde. Okay. Also jetzt nicht so eine Viertelstunde weg. Ich weiß nicht ganz genau, du könntest nachgucken. Die wohnen in York und die leben ja eigentlich in Manchester. Ich weiß nicht, wie weit das voneinander weg ist, aber in der Geschichte macht es auf jeden Fall den Eindruck, dass es jetzt nicht so, ich fahre da eine halbe Stunde hin ist, sondern schon so, also jetzt auch nicht ewig weit weg voneinander, aber schon so, dass es eher so, dass es sich halt, dass man dann schon auch vielleicht ein bisschen da bleibt und nicht so für eine Stunde zum Kaffee trinken. Und auf jeden Fall ist es so, dass er jetzt vorhat, da durchaus dann auch über Nacht zu bleiben.
Okay, vorausgesetzt, es gibt nicht mehrere Yorks.
Ich glaube nicht.
Ich habe das mit Y, wie
ja.
New York. Genau.
Ja, ja. New York ist auch nach York natürlich benannt.
So, dann fährt man so eine, ja gut, nach aktueller Verkehrslage 1,40, sagt Google Maps.
Okay.
Und vielleicht für alle, die sich so ein bisschen orientieren wollen, das ist relativ weit nördlich. Also für mich spielt sich in meinem Kopf immer irgendwie alles in der Nähe von London ab, also im Süden von England. Und wenn man dann gen Westen geht in Großbritannien oder von England aus, dann ist da Wales links am Rand. Und Manchester und York liegen noch über diesem Schnipsel für Wales. Das finde ich hier ganz spannend, dass das so, ja.
Okay, das heißt, Manchester ist nördlich von London und York ist nochmal nördlicher, oder?
Ja, Manchester liegt im Nordwesten so ein bisschen, also... Es liegt nicht direkt nördlich. Mhm. Genau genommen scheint York auch noch ein bisschen westlich von London zu liegen, aber minimal. Mhm. Und so geografisch liegt das Ganze dann auf halber Strecke zwischen London und Edinburgh.
Ah ja, okay.
Oder London und Glasgow, weil die...
Ja, die tun sich ja nicht so viel.
Genau, die tun sich dann nicht mehr so viel. Und das heißt aber auch noch ein Stückchen weg von der schottischen Grenze, wenn ich das hier richtig sehe. Die ist aber gerade nicht eingezeichnet, das ist jetzt mein...
Ja, alles gut. Ich glaube, das reicht als grobe geografische Orientierung.
Ja, Geografie-Exkurs, Ende.
Am nächsten Tag telefoniert Roisin mit Joes Eltern. Eigentlich müsste Joe ja jetzt da schon da sein. Und also sie telefoniert nicht, sondern Joes Mutter ruft sie einfach an, weil sie mit ihr, keine Ahnung, quatschen will, drüber reden will, wie es den Blumen geht. Ich habe vergessen, warum sie anruft, jedenfalls.
Und Joe taucht sowieso nie auf?
Nee, er taucht nicht nie auf, sondern sie erzählt halt so, ja, der kommt ja morgen.
Ach so.
Also einen Tag später. Mhm. Okay, und das... Macht Roisin natürlich wieder misstrauisch. Also klar, Pläne können sich irgendwie natürlich auch ändern. Aber so ist so ein kleines weiteres Puzzleteil in diesem ganzen Bild, dass sie jetzt irgendwie so denkt, okay, er hat mir gestern explizit gesagt, er ist jetzt schon bei seinen Eltern und jetzt sagen seine Eltern, er kommt dann erst morgen. Und es macht halt irgendwie so ein komisches Gefühl, dass sie so denkt, okay, warum hat er mir erzählt, er wäre schon da, wenn er da noch nicht ist? Was macht er dann jetzt gerade?
Mhm. Und was macht er?
Das wissen wir an der Stelle noch nicht. Und das ist tatsächlich auch das eine, was ich nicht vorab erzähle, sondern was ich ein bisschen später erzähle. Jetzt findet erstmal das große Pubfest statt. Das wird auch voller Erfolg. Und danach küssen sich Roisin und Matt. Genau, also die haben sich in den letzten Tagen so ein bisschen irgendwie so aneinander angenähert, aber eigentlich wirkte das erst sehr platonisch, aber Roisin hat dann schon so angefangen irgendwie festzustellen, dass es sich irgendwie im Bauch so ein bisschen anders anfühlt und auf jeden Fall kam es jetzt zu diesem Kuss. Sie brechen das ganz schnell ab und sagen, ey, stopp, das geht natürlich irgendwie gar nicht, was wir hier machen.
Von wem ging der Kuss aus?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass das eine wichtige Info ist. Ich habe es vergessen.
Okay.
Also sie haben auf jeden Fall, ich bin mir fast sicher, aber nicht hundertprozentig, dass er von Roisin ausging. Aber ich bin nicht ganz sicher.
Also wenn das so wäre, würde es ja einfach ihre moralische Stellung schwer schädigen oder angreifen in dem Moment.
Ja, absolut.
Ja, gut. Okay. Also es gab diesen Kuss und sie brechen das ab.
Genau, sie brechen das ab. Roisin bereut es auch sofort, dass da irgendwas war und hat halt für sich auch das Gefühl, ja, also zum einen ist es gerade auch überhaupt nicht fair gegenüber Matt irgendwie jetzt hier, solange ich hier in diesem komischen Limbo bin, da irgendwie mit Matt irgendwas zu machen. Also vielleicht, also wahrscheinlich bedeutet ihm das ja eh nichts, aber ist trotzdem irgendwie nicht okay. Und zum anderen ist es natürlich auch gegenüber Joe scheiße, weil vielleicht hat er sie gar nicht betrogen und dann ist sie jetzt diejenige, die ihn irgendwie betrügt. Und ja, und dann spielen natürlich noch weitere Gedanken da rein, wie zum Beispiel, ja, und Dina gegenüber ist es irgendwie auch scheiße. Nicht jetzt hier den Typen küsse, auf den sie steht. Wovon ich das ja weiß? Naja. Ja, jedenfalls komplizierte Gefühle und ja, am nächsten Morgen verabschiedet Matt sich und sagt, er wollte sich eigentlich gar nicht mehr von ihr verabschieden, aber sie sieht ihn noch und jedenfalls haut er ab und in diese Situation kommt Joe dann vorbei, weil er irgendwie, er wollte nochmal mit Roisin über die, ja, reden, insbesondere auch über die Wohnung reden und ich glaube ihr auch die Schlüssel geben oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall kommt Joe irgendwie vorbei und sieht, dass da irgendwie so eine merkwürdige Stimmung ist und wirft ihr jetzt vor, du bist mit Matt fremdgegangen.
Okay, also er hat ja nicht ganz Unrecht mit dem, was er wahrnimmt, auch wenn der Vorwurf ein bisschen hart ist. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das so ein Gegenangriff, um von sich selbst abzulenken oder ist es eine ehrliche Verletzung im Sinne von, du attackierst hier die Beziehung, hast ganz viele Vorwürfe, die sind alle eigentlich so ein bisschen unfair und jetzt betrügst du mich auch noch so, bevor du es richtig beendet hast, dass dann wäre er zu Recht sauer. Also es liegt in den Hintergrundinfos, wie ich das jetzt bewerten würde.
Absolut. Und das ist also in genau der Situation ist man als Leser an der Stelle tatsächlich ja auch, man weiß ja einfach nicht. Man hat vielleicht ein Gefühl, ob Joe sie jetzt betrogen hat oder nicht, aber man weiß es nicht. Und hat jetzt da halt, also ja, also hat jetzt natürlich einerseits das Gefühl, okay, also ja, sie hat ihn geküsst und das hätte sie nicht tun sollen. Und ja, ich finde schon, dass da auch Fremdgehen anfängt, also oder schon vorher sogar anfängt. Aber ist auch nochmal eine andere Nummer als Sex auf dem Kneipenklo. Aber trotzdem, ja, nicht okay. Und also Joe formuliert auch so ein, ja, vielleicht hast du jetzt hier auch, also dass du mir vorwirfst, dass ich dich betrogen habe, vielleicht auch eine Projektion gewesen, wenn du mich hier anscheinend betrügst. Und also er unterstellt dir dann halt auch, dass das schon länger gelaufen wäre. Das stimmt ja definitiv nicht. Mhm. Aber kann man natürlich nachvollziehen, dass er das vielleicht denkt.
Davon würde ich dann fast ausgehen. Also das würde ja aus seiner Sicht auch fast schon wieder Sinn machen, wenn sie sagt, ah, ich brauche Bedenkzeit, ich muss weg und so. Und
ja, genau. Und dann vor allem, dass er da, also er wusste ja auch gar nicht, dass Matt da überhaupt rumläuft. Das ist ja jetzt eigentlich auch ein bisschen komisch, dass er in diesem Pub da jetzt war. Also ich meine, klar, warum sollte er das nicht tun? Aber wäre ich jetzt auch erstmal überrascht. So, und wenn man dann noch so eine seltsame Stimmung wahrnimmt, dann würde ich, finde ich es schon auch total nachvollziehbar, irgendwie zu denken, dass da, ja, vielleicht mehr gewesen sein könnte. Also sehr aufgeheizte Stimmung insgesamt und naja, Roisin spricht ihn jetzt trotzdem drauf an, dass sie sagt, hey, du hast doch gesagt, du wärst bei deinen, also ich weiß, dass du an dem Abend, an dem du behauptet hast, dass du bei deinen Eltern warst, nicht bei deinen Eltern warst. Wo warst du stattdessen? Mhm. Und er sagt, er wäre bei seinem Schulfreund Dom gewesen und du erinnerst dich, der Typ, der angeblich auf seine beste Freundin, ja, auf die beste Freundin seiner Frau irgendwie steht, bei dem wäre er halt gewesen und hätte halt, ja, ne, beschlossen, da halt erst zu übernachten und erst danach zu seinen Eltern zu fahren. Also der wohnt halt auch in York. Kann stimmen, kann
der
auch nicht stimmen.
Der wohnt auch in York.
Ja, ja, also das ist ja ein Schulfreund.
Aber er ist nach Manchester gefahren.
Was?
Ist Joe von York nach Manchester?
Nein, von Manchester nach York.
Ach so, nee, okay, also so rum macht's Sinn.
Also die wohnen eigentlich in Manchester?
Ich habe es gerade bei Google andersrum eingegeben, deswegen so. War die Fahrt von ja. York nach Manchester.
Ja, ja, okay, nee, aber er ist nach, also die Eltern wohnen in York und der Schulfreund auch.
Ja, nee, so rum passt das, weil sonst, wenn die in derselben Stadt wohnen und man dann da pennt, das ist irgendwie, hätte noch eine andere Erklärung bedurft, aber so macht's ja Sinn. Wobei, wenn die Mutter von Anfang an sagte, der kommt erst morgen, klang es jetzt nicht so, als wäre die erst davon ausgegangen, er kommt und dann hätte er nochmal umgeplant.
Klingt irgendwie nicht so, ne? Also, aber kann natürlich sein.
Es ist jetzt, wie immer in diesem Buch momentan, nichts Definitives, aber die Indizienlage gegen Joe ist nicht so gut und trotzdem hat man noch nichts Handfestes.
Genau. Und genauso geht es halt Roisin die ganze Zeit, ne? Aber trotzdem, also an dieser Stelle beenden sie es jetzt auf jeden Fall.
Die Beziehung,
weil die eine glaubt, der andere hat sie betrogen, der andere glaubt, die andere hat sie, also die glauben jeweils, dass der andere sie möglicherweise betrogen hat. Und auf der Grundlage macht natürlich eine Beziehung irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Also Da ist offensichtlich das Vertrauen komplett gerade weg. Und ansonsten waren sie irgendwie auch schon nicht so richtig glücklich. Und auf jeden Fall trennen sie sich jetzt hier an der Stelle.
Okay.
Aber es ist halt immer noch ungeklärt. Und eigentlich, also es beschäftigt Roisin auch weiterhin. So, dann stellt sich raus, also gibt es wieder Mädelsabend. Es stellt sich raus, also Gina meint so, also Roisin erzählt den beiden jetzt halt auch, was passiert ist. Und erzählt auch, dass sie Matt geküsst hat. Ja, ich bin mir inzwischen wieder sicher, dass der Kuss tatsächlich von ihr ausging. Sie erzählt auch, dass sie Matt geküsst hat und entschuldigt sich bei Gina und sagt ihr, dass es ihr so mega leid tut und dass sie weiß, dass das voll nicht okay war und dass sie voll verstehen könnte, wenn Gina sie jetzt hassen würde oder so.
Ey, das ist doch aber auch eine verkorkste Moralvorstellung.
Naja, aber ich glaube, das ist ein bisschen eine verbreitete Moralvorstellung, oder? Dass du im Prinzip, wenn du weißt, dass deine Freundin oder dein Freund auf jemanden steht, dass du dann die Finger von der Person lässt. Das ist, glaube ich, sehr verbreitet.
Ja, so nach dem Motto Dips.
Ja, oder, also ich meine, selbst wenn es, also in dem Fall ist es ja gar nicht Dips, weil es ist ja schon klar, dass zwischen Gina und Matt nichts laufen würde. Wenn da was laufen würde, dann wäre schon längst was gelaufen, weil Matt offensichtlich einfach nicht auf Gina steht, so.
Nee, der verschickt nur Emojis mit Herzchenaugen.
Genau, mit Kackhaufen. Ja, also insofern würde ich sagen, in der Situation ist es kein, sie hat irgendwie das Vorrecht, sondern halt einfach ein, es würde meine Freundin krass verletzen, wenn ich jetzt hier irgendwie mit dem was anfangen würde. Also es ist so der klassische, das, was man unter Männern vielleicht als Bros before Hoes bezeichnen würde, jetzt halt nur umgekehrt.
Hoes before Bros?
Nee, Sisters before Misters.
Ach so. Das reimt sich auch ganz gut, ja. Ich finde nur, der eine Kuss, den sie ja dann auch sofort abgebrochen haben, noch nicht so entschuldigungswürdig an der Stelle. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das bei Gina so groß aufmachen würde. Also wahrscheinlich hat Matt auch kein gesteigertes Interesse, das zu erzählen. Und also ich frage mich gerade, wo da der Nutzen ist. Gina verletzt es vielleicht und die findet es richtig kacke oder ist es ihr egal, dann war gut. Und Roisin bringt es irgendwie auch nicht weiter mit dieser Entschuldigung. Also das wäre jetzt so eine, also wenn es bei einer Einmalsache bleibt, die ich dann einfach so mitnehmen würde und sagen würde, okay, das passiert, wir haben es beide bereut, wir haben es sofort abgebrochen, dann lassen wir es dabei. Wenn die jetzt natürlich irgendwie zusammenkommen, dann gestaltet es sich anders. Aber dann hilft es auch nichts, wenn ich sage, hey Gina, sorry, dass ich Matt geküsst habe, aber ist nicht so schlimm, ich bin jetzt eh mit ihm zusammen. Sorry dafür auch.
Ja, da hast du natürlich recht. Ich würde es aber tatsächlich an der Stelle, also ich glaube, dass Roisin es da Gina nicht erzählt für Gina, sondern für sich selber.
Sie könnte ja theoretisch auch zu Gina gehen und sozusagen um Erlaubnis bitten, so als wäre Gina so nach altem Verständnis der Vater, wo man um die Erlaubnis bitten muss. Also ja, im Sinne von so einer freundschaftlichen Absprache, dass man sagt so, hey, da hat sich ein bisschen was angebandelt. Wäre es denn für dich okay, wenn sich das weiterentwickelt?
Genau, ja, sowas würde ich auch gut finden eigentlich, ja.
Ja, wobei es richtig tough wird, wenn Gina dann Nein sagt und dann sind diese romantischen Gefühle da.
Ja, dann musst du dich halt entscheiden, was dir wichtiger ist.
Dann wird es richtig hart. Eigentlich ist dann fast besser, doch einfach schnell zu daten und danach um Entschuldigung zu bitten, als...
Es ist absolut. Also wenn du fragst, dann musst du dich auch an die Entscheidung halten. Ich finde, wenn du fragst und dann sagt die Person Nein und dann machst du es trotzdem. Das ist komplettes Arschlochverhalten. Ich finde, das geht nicht. Wenn ich frage, dann muss ich mich auch an die Antwort sozusagen halten. Ich kann halt vorher sagen, mir ist halt wichtiger, was mit mir ist und ich frage die Person nicht und das finde ich auch vertretbar ein Stück weit. Also das kann man trotzdem natürlich auch scheiße finden, aber das finde ich an sich eigentlich vertretbar zu sagen, das ist meine Beziehung und es tut mir leid, wenn es jemand anderen verletzt, aber ich habe halt auch meine Gefühle, so das könnte ich verstehen. Aber wenn ich sage, ich frage und dann sagt die Person, nee, das würde mich richtig krass verletzen, wenn du das machst und dann mache ich es trotzdem, das ist halt so mit Anlauf reinspringen so. Weißt du, was ich meine?
Mit Anlauf in den Rücken, durch die Brust noch ins Auge.
Ja, genau.
Ja, verstehe ich total. Ich gucke halt ein bisschen abstrakter drauf und ich sehe es so, ich habe eine Frage, die ich einer Person stellen kann. Mhm. Wenn sie Ja sagt, dann ist es das bestmögliche Ergebnis, was ich haben kann. Mhm. Ich habe natürlich auch die Option, die Frage nicht zu stellen. Das ist irgendwie nicht so wirklich gut. Und wenn sie Nein sagt, ist es richtig kacke, dann kann ich schon verstehen, warum man sagt, ich versuche diese Frage zu stellen, weil es die Option gibt, diese Honigkuchen-Version, wenn die Person Ja sagt, dass dann irgendwie alles halbwegs okay ist und nicht so viele verletzte Gefühle da sind. Mhm. Ich finde es deswegen so von den Handlungsoptionen, die man ganz abstrakt hat, unabhängig jetzt davon, wie man die einzelnen moralisch bewertet, und kann ich es verstehen, wenn man sagt, naja, ich werfe meinen Würfel jetzt, um zu hoffen, dass ich zu diesem bestmöglichen Ergebnis komme. Mhm. Und wenn ich das nicht erreiche, dann muss ich halt damit leben, dass meine Ausgangssituation sich deutlich verschlechtert hat. Mhm. Aber das ist so, naja, ein bisschen wie Lotto spielen mit anderen Wahrscheinlichkeiten vielleicht. Ich gebe mein Geld aus. Mhm. Es kann sein, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass es danach viel besser ist. Aber relativ wahrscheinlich ist, dass Ergebnis auch, dass ich mein Geld einfach los bin und meine, beim Lotto spielen hoffentlich jetzt nicht so fatal, aber meine Ausgangssituation so ist, dass ich ein paar Zehner weniger im Portemonnaie habe oder wie viel Geld auch immer ich jetzt beim Lotto spielen rausgeworfen habe.
Ja, wobei es ist ja nicht nur, also gibt es ja nicht nur das Geld ausgeben fürs Lotto spielen, wäre ja im Prinzip die Frage zu stellen. Und beim Lotto kannst du ja halt entweder gewinnen oder es passiert halt nichts und dann hast du halt Geld umsonst ausgegeben.
Dann ist das Geld weg.
Ja, dann ist das Geld weg, klar. Aber bei der Frage kommt ja noch was zurück. Also du hast ja vorher entschieden, okay, ich gebe das Geld dafür aus. Das ist vielleicht, ich stelle halt schon die Frage und allein die Frage zu stellen ist halt schon vielleicht hart.
Mhm.
Aber es kann dann ja, also du kannst entweder richtig gewinnen, aber du kannst auch richtig verlieren und zwar nochmal mehr.
Ja, dann.
Weil du dann nämlich ja quasi, dann musst du jetzt entscheiden, okay, halte ich mich an, also sehe ich dann zu, dass ich die Gefühle von der Freundin nicht verletze und gebe dafür meine potenzielle Beziehung auf? Oder, also ich, jetzt in dem konkreten Fall, aber also du kannst es natürlich wieder sagen, du willst es abstrakter sehen und dann hast du halt quasi, dann ist aber das eine Szenario alles ist toll und das andere Szenario ist, alles ist blöd und du stehst halt jetzt gerade vor einem Dilemma aus deiner Sicht.
Dann erweitere ich mein Szenario noch so, du spielst mit den letzten 10 Euro im Portemonnaie Essen.
Ja, okay.
Und das Monatsende ist noch irgendwie 4 Tage weit weg und du hast keine Einkäufe mehr zu Hause.
Ja, okay, dann passt es besser.
Jetzt ist die Metapher mit einem Pflaster noch irgendwie zusammengeklebt. Aber lass uns im Inhalt weitergehen und nicht Metaphern hier hin und her schubsen.
Okay, Gina ist tatsächlich ziemlich entspannt an der Stelle, weil sie zum einen sagt, und das ist jetzt, also das ist natürlich jetzt so ein bisschen konstruiert in dem Buch, damit irgendwie alles schön werden kann. Sie sagt, seit diesem Wochenende ist sie für sich nochmal irgendwie sich über vieles klarer geworden und hat jetzt irgendwie es geschafft, sich von diesem Matt-Traumbild irgendwie zu lösen und datet jetzt wieder andere Leute.
Mhm.
Und ist da also jetzt irgendwie auf einem guten Weg, sich da irgendwie von Matt loszulösen, gedanklich.
Ich sag's dir, diese Emojis haben Zauberkräfte.
Bestimmt liegt es an den Emojis. Und Gina meint außerdem, und das haut Roisin und auch Meredith völlig von den Socken, dass Matt ja schon seit Ewigkeiten auf Roisin steht.
Hä?
Was, hä? Gina ist sich sicher, dass Matt auf Roisin steht und zwar schon seit vielen Jahren.
Okay, das kommt jetzt einfach so raus, weil sie das weiß. Es gab jetzt aber keine Anzeichen dafür.
Ja, Gina meint, sie hat das halt so wahrgenommen, so wie Matt sich verhalten hat, wie er Roisin angeguckt hat und so. Und Gina meint so, ich dachte, ihr wüsstet das. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass nur ich das so wahrgenommen habe. Ich dachte, ihr habt das auch wahrgenommen, aber sie haben da halt nie drüber geredet.
Mhm.
Naja. Matt hat Roisin auch bei einem von diesen tiefergehenden Gesprächen, die sie so geführt haben, hat er erzählt, dass er tatsächlich, dass es eine Frau gibt, in die er schon seit Ewigkeiten verliebt ist, die aber für ihn unerreichbar ist, sozusagen. Und ja, so, und jetzt kann man natürlich eins und eins zusammenzählen und denken, okay, vielleicht, wahrscheinlich, meint er damit tatsächlich Roisin. Er hat es so formuliert, dass es auf sie eigentlich gar nicht zutreffen kann, weil er hat behauptet, sie wäre ins andere Ende der Welt gezogen, so ungefähr. Aber es kann ja durchaus sein, dass er seine Geschichte ein bisschen verfremdet hat, damit sie nicht merkt, dass es um sie geht.
Ja, sonst bräuchte er nicht überhaupt eine Geschichte zu erzählen, sonst könnte er sagen,
sonst könnte er halt gleich sagen,
ich bin in dich verknallt. Ja.
Genau. Was er aber natürlich nicht machen wollte, solange sie noch mit Joe irgendwie zusammen war in irgendeiner Form. Na gut, also Roisin weiß jetzt, dass Gina zumindest meint, dass Matt auf sie steht und sie merkt halt auch, dass sie tatsächlich doch irgendwie was von Matt will und sie meint so, ja, es ging jetzt irgendwie schnell, aber sie, eigentlich wünscht sie sich eine Beziehung mit Matt und Gina ist da komplett okay damit, sagt sie zumindest.
Mhm.
Und Roisin entscheidet sich jetzt, den ultimativen Belastungstest für die Weisheit ihres Vaters zu machen, nämlich, dass man Mut niemals bereut und entscheidet sich, okay, ich fahre jetzt zu Matt und sag ihm, dass ich in ihn verliebt bin und eine Beziehung mit ihm will. Und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja, von wem hat Matt Besuch, als sie ankommt?
Der ist tatsächlich, der ist gerade auf irgendeiner Party und ist da auch gerade mit einer Frau im Gespräch, die wir nicht kennen.
Ja.
Eine Frau. Und Roisin sagt, hey Matt, können wir mal unter 4 Augen reden?
Mhm.
Und er sagt, okay, und dann gehen sie halt raus und dann unterhalten sie sich. Und Matt hat den Eindruck, sie will jetzt halt quasi, also Roisin fängt halt an mit, hey, ich mag dich wirklich sehr. Was man halt irgendwie auf unterschiedliche Arten deuten kann. So, ich mag dich wirklich sehr, kann halt heißen, ich will dich jetzt eigentlich zum Mond schießen. Oder kann halt irgendwie was anderes heißen, wie auch immer. Auf jeden Fall, sie sagt ihm so, hey, ich würde uns beiden eigentlich gerne irgendwie eine Chance geben. Mhm. So, und also da, wo der Kuss, den wir abgebrochen haben, aufgehört hat, da vielleicht wieder ansetzen. Und Matt sagt im Wesentlichen, Nein, danke. Also, er formuliert das ein bisschen weiter aus und Roisin kommentiert das nachher als, okay, das war eine wirklich sehr, sehr freundliche Abfuhr sozusagen. Jedenfalls sagt er halt, er mag sie zu sehr, als dass er jetzt als Affäre herhalten möchte.
Ja.
Und er möchte nicht vom guten Freund zum quasi Ex-Freund werden, weil er hat halt, nach dem, was sie gesagt hat, hat er das Gefühl, dass sie vielleicht gerade so einen Rebound-Guy braucht oder so.
Lustig, das Wort Rebound hatte ich gerade auch im Kopf.
Ja, und nachdem er das aber tatsächlich ausgesprochen hat, kann sie sagen, nee, ich frag dich nicht um eine Affäre. Ich bin in dich verliebt und ich möchte eine Beziehung mit dir. Und ich und zwar nicht für kurz, sondern für so lange, wie du willst quasi.
Hat sie das in dem Moment schon so klar gesagt?
Das sagt sie erst danach so klar. Okay. Also nachdem er ihr nochmal näher begründet hat, warum er nicht, also warum er nein sagt. Und nachdem sie das jetzt geklärt haben, ist er on board. Und wird jetzt schön und ein bisschen kitschig und so. Und sie haben irgendwie tatsächlich ein paar schöne Tage miteinander. Okay, und aber Roisin beschäftigt halt immer noch die Frage, was ist jetzt mit Joe? Und ja, sie haben sich getrennt, ne? Hatte ich ja schon gesagt. Und Joe hatte darauf bestanden, dass sie die Wohnung behält.
Drauf bestanden, ja. Im Sinne ihr zuliebe, ja. So nach dem Motto, du armes Ding, musst du jetzt wieder noch ausziehen. Ja,
ein Stück weit, genau. So ein bisschen halt mit dem...
Aber er ist ja jetzt auch reich.
Genau, er ist reich, er kann sich halt auch mal eben eine andere Wohnung leisten. Das ist ja kein Problem, sie könnte sich nicht mal eben eine andere Wohnung leisten. Und ja, gewissermaßen, also hat es irgendwie, als sie drüber gesprochen haben, hat er es irgendwie so ein bisschen formuliert als, ja, du hast mich ja auch irgendwie lange oder die ersten Jahre hast du mich ja quasi finanziert. Und auf jeden Fall findet er es jetzt moralisch richtig, ihr die Wohnung zu geben. Aus keine Ahnung.
Ja, was hat das mit Finanzen zu tun?
Was meinst du, was hat das mit Finanzen zu tun?
Naja, will er die Wohnung weiter bezahlen für sie, oder?
Die ist ja gekauft.
Ach so.
Die gehört denen ja.
Und er will ihr die schenken?
Ja.
Wow, wow. Dann hat er aber richtig Asche gemacht.
Ja, der hat richtig Asche gemacht.
Wow. Feiner Zug. Das klingt jetzt eigentlich nicht nach zerbrochenem Porzellan von seiner Seite aus. Oder er ist reich, reich, reich und die Wohnung ist einfach nix, nix, nix wert.
Oder er hat halt ein krass schlechtes Gewissen.
Ja, aber wirfst du ein schlechtes Gewissen mit mehreren hunderttausend Euro weg? Also je nach Lage wird die schon teuer sein.
Ja.
Nehmen wir mal an, die kostet 200.000 oder so. Wirfst du 200.000 auf dein schlechtes Gewissen? Wie viel Geld hat er dann für dich verdient?
Ich wollte gerade sagen, je nachdem, wie viel Geld du auf deinem Konto hast, ist es vielleicht okay, 200.000 Euro zu bezahlen, damit du dich besser fühlst. Ja, und ich komme gerade drauf, dass sie die Wohnung behält, weil sie telefoniert jetzt nochmal mit Joes Eltern, also weil Joes Mutter sie wieder anruft, weil sie jetzt halt auch davon weiß, dass sie sich getrennt haben und sie wollte nochmal sagen, dass es ihr irgendwie leid tut, dass sie sich getrennt haben und tritt aber auch noch so ein bisschen nach und irgendwie, es klingt jetzt so, als wäre irgendwie Roisin, also zum einen Roisin die Böse, weil es gibt da ja einen anderen Mann und jetzt ist es halt ja wirklich so, jetzt ist sie halt wirklich mit Matt zusammen, ne, also sind erst zusammengekommen, nachdem das andere beendet war, aber trotzdem wirkt es jetzt halt nochmal stärker, wie die haben halt schon während der Beziehung irgendwie da angebandelt und deshalb hat sie sich getrennt, was ja, sie hat sich nicht wegen Matt von Joe getrennt, aber man könnte diesen Eindruck natürlich bekommen. Und Joes Mutter findet es auch nicht so cool, dass Roisin jetzt die Wohnung behält und das klingt für sie irgendwie so ein bisschen nach, du hast unseren Sohn hier irgendwie ausgenommen oder sowas. Und naja, es ist ein relativ unerfreuliches Telefonat und Roisin fühlt sich irgendwie richtig blöd, weil es auch so ein bisschen, ey, wir waren irgendwie 10 Jahre zusammen und das waren quasi meine, in Anführungszeichen, Schwiegereltern und wir haben uns richtig gut verstanden eigentlich und jetzt ist davon irgendwie nichts mehr übrig. Das ist halt irgendwie, ja, auch ein blödes Gefühl. Und dann ruft sie Dom, also der Freund von Joe, an, um auch nochmal, also an der Stelle nicht, um ihr irgendwie Vorwürfe zu machen, sondern um quasi ihr zu sagen, hey, also Joe geht's richtig schlecht damit und vielleicht denkst du nochmal drüber nach, ob du ihm nicht doch nochmal eine Chance geben willst und so. Und total beiläufig kommt dabei raus, dass er an dem einen Abend, an dem er nicht bei seinen Eltern war und angeblich bei Dom war, nur ganz, ganz kurz bei Dom war. Also wirklich, also er war da, aber wirklich sehr kurz. Also halt, er muss noch irgendwo anders gewesen sein.
Ja, aber Dom sagt nicht wo.
Dom weiß davon gar nicht. Also Dom dachte, er ist dann zu seinen Eltern.
Okay.
Aber Roisin jetzt okay. Bei Roisin rattert jetzt alles los im Prinzip. Also das Alibi stimmt sozusagen auf jeden Fall nicht. Und er hat in diesem Rahmen hat er irgendwie ganz viel Quatsch erzählt. Und dann fängt sie an zu überlegen und denkt sich so, okay, vielleicht stimmt es, dass Joe mich betrogen hat, aber nicht so wie in der Serie dauernd mit unterschiedlichen Frauen an unterschiedlichen Orten, weil das ist irgendwie nicht Joes Ding. Und das ist auch irgendwie, kann sie sich nicht vorstellen. Aber vielleicht betrügt er sie mit irgendeiner Frau und jetzt liegt der Verdacht nahe, Jahr mit einer Frau in York.
Mhm.
So, und dann fällt Roisin wie Schuppen von den Augen. Ja, ist völlig klar, mit wem? Mit der Frau, also mit seiner Ex-Freundin sozusagen, mit der er zusammen war, bevor er mit Roisin zusammengekommen ist. Also das ist jetzt so ihr nächster Verdacht. Also die heißt Bea und sie hat so das Gefühl, also sie waren irgendwann waren sie auf einer Hochzeit, wahrscheinlich vielleicht war es sogar Doms Hochzeit, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall vor dieser Hochzeit hat Joe zu Roisin gesagt, dass diese Bea da auch sein wird und dass sie ein bisschen Psycho ist und dass sie, falls sie sich komisch verhält, soll Roisin sich da nicht so viel bei denken. So, ne?
Mhm.
Heißt das schon mal Bescheid. Okay. Und Roisin macht jetzt was ziemlich Schlaues irgendwie. Also sie hat das Gefühl, okay, möglicherweise war Joe dann in einem Hotel. Ich weiß nicht mehr, irgendwo hat sie vielleicht den Hotelnamen her oder es gibt ja sicherlich nicht nur ein Hotel in York. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf das Hotel gekommen ist, habe ich vergessen. Jedenfalls ruft sie in dem Hotel jetzt an. Und natürlich ist ihr klar, sie kann nicht einfach fragen, ob Joe da an diesem Abend eingecheckt hat. Das funktioniert natürlich nicht. Aber was sie macht ist, sie sagt, ja, sie wäre mit ihrem Partner da gewesen und sie hätte jetzt auf die Abrechnung geguckt und da wären irgendwie so viele Extrakosten. Sie wollte nochmal nachfragen, ob die das nochmal checken könnten. Und dann meinen die so, ja, wie ist denn ihr Name? Und sie sagt ihren Namen. Und dann sagen die, nee, wir finden sie hier nicht. Und sie so, ach nee, klar, mein Partner hatte ja auch gebucht. Gucken Sie mal unter seinem Namen. So, und das ist natürlich viel weniger unauffällig, als wenn sie fragen würde, direkt nach dem Namen ihres Mannes gefragt hätte. Und die so, ja, hier sind als Extrakosten ja eine Flasche Champagner, haben sie sich ja liefern lassen aufs Zimmer. Aber sonst haben wir keine Extrakosten. Und Roisin so, ach so, ja klar, der Champagner, natürlich, entschuldigen Sie, dass ich gestört habe. Ja, macht natürlich voll Sinn. Alles gut, den habe ich vergessen, alles gut, vielen Dank, tschüss. Mhm. Und sie hat jetzt natürlich, okay, also ich meine, wann bist du in einem Hotelzimmer und bestellst dir einen Champagner? Das ist jetzt nichts, was, wo du dich alleine ins Hotelzimmer setzt und Champagner trinkst. So, also schon klar oder zumindest sehr naheliegend, dass er mit einer Frau in einem Hotelzimmer war.
Vielleicht hat er was zu feiern.
Und dann geht er, statt mit seinem besten Freund zu feiern, bei dem er gerade vorher war, geht er allein in ein Hotelzimmer, um sich ein Champagner liefern zu lassen?
Ja.
Bestimmt. Also wie gesagt, alles nicht unmöglich, aber doch irgendwie immer unwahrscheinlicher.
Mhm.
Okay, und Roisin kommt jetzt also auf die Idee, es könnte Bea gewesen sein. Und sie entscheidet, okay, ich frage die Frau einfach. Also sie beschließt jetzt, sie fährt nach York, sucht nach Bea und fragt sie, ob sie mit Joe in diesem Hotel gewesen ist.
Mhm.
Einfach um Kleid zu bekommen und naja, kann natürlich sein, dass da nichts mehr rauskommt, aber so. Und die Geschichte war ja sozusagen, habe ich glaube ich schon erzählt, bin mir nicht mehr sicher, die Geschichte war ja, dass Joe und Roisin ja zusammen gearbeitet haben. Und Joe war am Anfang, war er noch mit Bea zusammen und dann hat er zu Roisin gesagt, ich werde mit meiner Freundin Schluss machen und danach werde ich dich fragen, ob du mit mir auf ein Date gehst.
Mhm.
Und das hat er dann auch gemacht, glaubt Roisin.
Mhm.
Okay, und dann hat sich das daraus ja relativ schnell entwickelt, dass sie dann zusammen waren. Okay, Roisin findet jetzt, macht Bea ausfindig, die arbeitet in... Ich glaube, die ist Floristin, meine ich. Ist nicht so wichtig. Sie fährt dahin, bringt Donuts mit und das, also es ist meine absolute Lieblingsszene. Ich finde es so cool. Sie geht dahin und fragt Bea, ob sie reden können. Und Bea sieht sie und Bea weiß natürlich, wer sie ist. Ne? Weil sie war auf der Hochzeit, sie hat sie da mit Joe gesehen. Sie weiß komplett Bescheid, wer Roisin ist. Und Roisin sagt zu ihr, okay, pass auf. Ich will dir nichts Böses, ich habe sogar Donuts mitgebracht, um sozusagen meinen guten Willen zu zeigen. Ich will dir wirklich nichts Böses und wenn du willst, dass ich jetzt gehe, dann gehe ich jetzt einfach. Ich möchte dir nur eine Frage stellen und dann fragte sie, ob sie mit Joe in diesem Hotel war. Und Bea guckt sie an und sie hat halt gesagt, du kannst, wenn du jetzt sagst, du hast damit nichts zu tun und du weißt von nichts, dann gehe ich einfach und belästige dich nie wieder. Und dann sagt Bea, nee, ich war nicht mit Joe im Hotel, ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Mhm.
Und Roisin sagt, okay, danke, schönes Leben noch und geht. Und als Roisin wieder in ihrem Auto ist, kommt Bea hinter ihr her und sagt, okay, lass uns reden. Ich wollte nur wissen, du hast gesagt, wenn ich sage nein, dann gehst du einfach wieder. Ich wollte nur wissen, ob das stimmt. So. Und das, ich finde das so stark. Und danach setzen sie sich halt tatsächlich zusammen und tauschen Geschichten aus und klären. Aber
warum wollte sie das jetzt testen? Also was ist der Gedanke dahinter, dass ich jetzt sage, okay, ich probiere aus, ob die wirklich geht, wenn ich es eigentlich erzählen will?
Weil ich es nur dann erzählen will, wenn ich glaube, dass sie mir nichts Böses will.
Okay.
Mhm. Und wenn sie quasi das, was sie da gesagt hat, wenn das stimmt und sie wirklich einfach geht und nicht eine Diskussion anfängt, dann habe ich das Vertrauen, dass ich da tatsächlich mit ihr drüber reden kann.
Ja, okay, ist plausibel, aber auch ein ganz kleines bisschen Kindergarten.
Mag sein. Ich fand's beim Lesen einfach ziemlich cool. Weil du hast halt erst das Gefühl, okay, die nächste Spur ist wieder tot.
Mhm.
Und dann ist sie doch nicht tot.
Mhm.
So, das hat irgendwie mega Spaß gemacht. Und Bea erzählt dann, ja, Also ja, sie war in dem Hotel und Joe wollte mit ihr Champagner trinken und mit ihr Sex haben und hat ihr irgendwie ja auch ein bisschen das Blaue vom Himmel versprochen oder hat sie vielleicht doch gefragt, ob sie vielleicht wieder mit ihm eine Beziehung führen will. Mhm. So, und Bea hat abgelehnt. Aber das war nicht das erste Mal, dass sie Joe gesehen hat seit ihrer Trennung. Weil, ja, jetzt können wir es endlich aufklären. Ja, Joe hat Roisin betrogen, nämlich indem er mehrfach mit Bea Sex hatte, nachdem sie sich schon getrennt hatten. Und zwar so ungefähr 1 bis 2 Mal im Jahr. Immer, also im Prinzip immer, wenn Joe über die Feiertage oder so in der Heimat war. Und dann hat er quasi immer bei Bea im Prinzip angeklopft. Und ja, hat ihr auch ganz komische Sachen erzählt. Also ja, es war so, also Bea wusste, dass er mit Roisin zusammen ist. Mhm. Aber sie hatte irgendwie, sie hatte das Gefühl, dass ihr der Sex mit Joe eigentlich mehr zusteht, weil Joe eigentlich noch mit ihr zusammen sein müsste und Roisin ihn ihr sozusagen weggeschnappt hat. Ja, weil Joe es ihr gegenüber auch so verkauft hat. Also der hat quasi ihr damals so gesagt, ja, der, also die hätte sich so an ihn rangeschmissen und der hätte sich gar nicht wehren können und so. Was halt eine komplette bescheuerte ja, Weltsicht auch ist, so jemand hat sich so an dich reingeschmissen und du konntest dich nicht wehren, du bist ein selbstbestimmter Mensch, also entschuldige mal.
Was für eine verquere Logik an der Stelle.
Ja, aber also ich meine, es ist ja...
Naja, also zu sagen, ich werde jetzt die Affäre und rechtfertige das vor mir, weil ich den Sex mehr verdient habe.
Ja, nein, also so, das war jetzt gerade meine flapsige Formulierung, es ist nicht, weil sie den Sex mehr verdient hat, sondern, also sagen wir es, wie es ist, sie war halt einfach immer noch in Joe verliebt. Und hat natürlich nach jedem Strohhalm sozusagen gegriffen, der irgendwie bedeutet hat, dass Joe irgendwie noch doch noch was von ihr will.
Ja.
So. Und es ist natürlich trotzdem blöd und auch Roisin gegenüber nicht fair, wobei ich finde, dass Bea Roisin gegenüber eigentlich auch nichts, also keine moralischen Verpflichtungen hat. So, also ich finde an der Stelle ist, ja, ist nicht cool und ich wäre an Roisins Stelle auch sauer auf Bea, wenn ich ehrlich bin. Aber die Person, die sich eigentlich falsch verhält, ist die Person, die in einer Beziehung ist und mit jemand anderem schläft.
Ja, ich glaube, es ist natürlich dann auf Bea sauer zu sein, aber Joe ist ihr das Problem. Also
ja, absolut.
Letztlich trägt er auch die Verantwortung, weil Bea hat keine Verantwortung dafür, wie Joe mit anderen Menschen kommuniziert.
Genau.
Gut, also jetzt ist aufgeflogen, Joe geht fremd und zwar so 1-2 Mal im Jahr, irgendwelche Feiertage. Wahrscheinlich ist es mehr als 1-2 Mal, ne? Weihnachten, Ostern, irgendwelche Geburtstage vielleicht?
Nee, es klang mehr nach ungefähr Weihnachten und Ostern. So schon so ein paar Mal und... Roisin ist jetzt ziemlich erleichtert, dass sie jetzt quasi, dass sie jetzt endlich Klarheit hat und dass sie jetzt weiß, was Sache war, weil es gibt wirklich gar keinen Grund daran zu zweifeln, was Bea da sagt. Also das, warum sollte sie sich das ausdenken? Das ist irgendwie kompletter Quatsch. Und sie kriegt außerdem noch mit, Bea erzählt halt, wie die Trennung aus ihrer Sicht abgelaufen ist. Und das lässt Joe nochmal in einem nicht so guten Licht dastehen, weil, also zum einen haben die sich später getrennt, als Joe das Roisin gegenüber behauptet hat. Also er ist eine Zeit lang quasi zweigleisig gefahren, vielleicht um ein bisschen auszutesten, was er jetzt vielleicht wirklich besser findet. Was halt sowieso schon irgendwie ein Scheiß-Move ist. Und dann ist halt auch noch, wann hat er sich von Bea getrennt? Kurz nachdem sie eine Abtreibung hatte, weil sie versehentlich schwanger geworden ist von Joe. Ja, und die das Kind natürlich, also weil die waren viel zu jung, die wollten das Kind nicht und da waren sie sich einig und deshalb hatte sie eine Abtreibung. Aber es war natürlich trotzdem für sie psychisch super schwierig. Ja, die Vorstellung, dass quasi in der einen Minute ist er irgendwie bei ihr und hält bei ihr, also hält ihre Hand und so und dann reist er ab zu Roisin, um irgendwie da mit einer neuen Frau anzubandeln. Das ist halt irgendwie auch schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, weil es irgendwie anstrengend war, hätte er länger bei ihr bleiben sollen, obwohl er es nicht wollte oder so. Das will ich damit nicht sagen. Aber also Roisin meint halt so, wenn sie gewusst hätte, was da gerade am anderen Ende abgeht, dann wäre sie nicht mit Joe ausgegangen in der Situation.
Ja klar, hätte sie das so nicht gemacht.
Ja.
Also, dass dieses zweigleisig fahren und das nicht zu sagen, ist natürlich moralisch ganz klar, wie die Bewertung ist von außen.
Ja.
Ich finde gerade den Punkt ein bisschen spannend mit dieser Abtreibung, was natürlich eine emotionale Situation ist. Die Frage ist sozusagen, macht die Abtreibung an sich es zu einem schlechten Zeitpunkt, sich zu trennen? Und natürlich ist es irgendwie hart für Bea, dann in so einem Fall verlassen zu werden, wenn er das jetzt so entscheidet. Aber was wäre die bessere Alternative? Also angenommen, er will sich jetzt wirklich trennen. Er wollte sich ja anscheinend irgendwie nicht so ganz trennen oder zweigleisig fahren oder so. Was Joe jetzt wollte, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob du das so richtig weißt.
Nö.
Vor dem Hintergrund ist so ein bisschen, wie hätte er sich denn gut verhalten können, hätte, wenn er sie sofort verlässt und sagt, ciao, ich bin weg. Also danke, dass du abgetrieben hast und übrigens, ich verschwinde jetzt aus deinem Leben, ist kacke. Aber jetzt auch, wenn wir Roshin mal komplett rausnehmen aus der Gleichung und sagen, er bleibt irgendwie mit ihr noch, wie lange soll man zusammenbleiben? 2 Monate, bis das Schlimmste überstanden ist oder so? Also das ist ja auch nicht ehrlich und wahrscheinlich auch nicht wirklich gut für Bea am Ende des Tages. Also ich finde es...
Ich finde es ehrlich gesagt befremdlich, dass man in so einer Ausnahmesituation, und ich meine, klar, es ist nicht, also er muss ja nicht abtreiben, also ne, es ist für einen Mann immer einfacher, aber es ist ja trotzdem eigentlich schon irgendwie eine krasse Ausnahmesituation, dass man in der Situation überhaupt darüber nachdenkt, mit wem will ich gerade eigentlich eine Beziehung führen, statt sich darauf zu konzentrieren, finde ich ehrlich gesagt befremdlich. Also, dass dieser Gedanke überhaupt aufkommt, ich könnte mich jetzt von meiner Freundin trennen, die gerade, finde ich irgendwie komisch.
Okay, das heißt, du legst ihm zur Last, dass er sich in so einer Stresssituation der Beziehung dann dafür entscheidet, sie zu beenden und nicht daran festhält in dem Moment.
Schon ein bisschen. Und ich meine, klar, wenn das für ihn vorher schon klar war und jetzt kommt die Abtreibung obendrauf, dann ist es halt einfach ein blöder Zeitpunkt und klar, dann muss man irgendwie gucken, was man macht und dann kann er eigentlich nicht gewinnen, muss man ganz ehrlich sagen.
Das konnte er in diesem Buch von Anfang an nicht.
Naja, zwischendurch haben wir ihm ja mal ein bisschen recht gegeben.
Ja, aber für den Dramabogen wäre es ja total. Wäre aber auch spannend, wenn am Ende rauskommt, dass Joe komplett clean ist. Und sie ihn jetzt zu Unrecht verlassen hat, dass alle Vorwürfe nicht stimmen und sie mit Matt zusammen ist. Aber dann würde sie ja als Protagonistin plötzlich nicht mehr so gut dastehen.
Fände ich aber auch mal spannend. Also ich mag es eigentlich, wenn das mal so ein bisschen gedreht wird und nicht unbedingt die Protagonistin. Ist ja auch nicht immer so. Also es gibt schon einige Bücher, wo die Protagonisten auch nicht unbedingt durchweg sympathisch sind oder vielleicht sympathisch sind, aber trotzdem moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen. Also das hätte ich eigentlich ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Josie betrogen hat und dass das sich am Ende irgendwie aufklären wird. Aber ich fand beim Lesen das eigentlich das total cool, dass man das halt nicht so genau wusste. Und ich hätte es irgendwie auch auf eine Art ganz cool gefunden, wenn sozusagen am Ende die Antwort gewesen wäre, nee, also Joe hat da nie irgendwas gemacht und das, diese Serie ist reine Fantasie. Und wobei das Problem ist ja, also die einzige Variante, wie du das hättest wirklich sauber aufklären können, wäre, wenn du am Ende irgendwie ein Kapitel aus Joes Sicht geschrieben hättest oder so. Weil er hat sie nicht betrogen, kannst du nicht belegen. Also von außen.
Na gut, dafür gibt es dann zu dem Prolog das Gegenstück, den Epilog.
Ja, das hätte man durchaus machen können, ja.
Aber es würde halt den Charakter Roshin so komplett kaputt machen, ne?
Was heißt komplett kaputt machen? Ich finde, ihre Zweifel sind ja immer nachvollziehbar beschrieben worden.
Und ja, aber das komplette Narrativ wäre dann, dass sie irgendwie so eine Art krankhafte Eifersucht hat, super misstrauisch ist, ihm dauernd Vorwürfe macht, so ein bisschen so on-off ihm nachspioniert dann und ihn dann trotz allem verlässt, obwohl er komplett unschuldig ist und was mit ihrem besten Freund anfängt, über den er sich nie hätte Sorgen machen sollen oder so. Also es würde.
Ich verstehe, was du meinst. Ich finde nicht, dass es den Charakter kaputt machen würde.
Nein, es würde sie jetzt nicht komplett zerstören in dem Sinne, aber es würde schon.
Es würde sie in einem anderen Licht dastehen lassen, das auf jeden Fall.
Genau so, also sowas von ihrem Nimbus würde sie dann verlieren.
Von was?
Ihrem Nimbus.
Ihrem Nimbus?
Ja, sie ist ja so.
Was heißt ihrem Nimbus? Entschuldigung, ich kenne den Ausdruck in der Form nicht.
Sagt man das nicht Halo?
Halo ist ein Heiligenschein.
Und mein Nimbus ist der Besen bei Harry Potter, ja?
Ja, und heißt außerdem Wolke, aber.
Wieso war ich denn jetzt gerade bei?
Ich weiß nicht, vielleicht sagt man das auch so, ich kenne das bloß nicht.
Jetzt bin ich verwirrt. Ich meinte damit den Heiligenschein.
Okay.
Diesen roten, ja. Nee, nicht roten, goldenen Kringel.
Ja, ja, Heiligenschein kenne ich. Aber ich wüsste nicht, dass man für Heiligenschein auch Nimbus sagt. Vielleicht tut man das, aber ich kenne das nicht.
Gibt es sowas, Unbesiegbarkeitsnimbus oder so? Google das mal, wenn wir hier fertig sind.
Mach das, kannst ja dann in der Nachproduktion reinschneiden. Ja, sie würde was von ihrem Heiligenschein verlieren, das kann man sicherlich sagen.
Ja, von dieser Strahlkraft, die sie so hat als moralisch integrer Charakter, der zwar immer struggelt, aber eigentlich sich zu jeder Zeit korrekt verhält und selbst dann, wenn sie es nicht tut, wie der Kurs mit Matt, ist ja sofort, also merkt sie ihren Fehler ja sofort, reflektiert das und verhält sich dann besser. Und genauso mit dieser, sie sagt ihm, dass sie auf ihn steht und mit ihm zusammen sein will, Nummer, kriegt nicht die Antwort, die sie haben will, anstatt auszutackern oder so, reflektiert sie das, bestärkt das nochmal, geht damit voll erwachsen und souverän um und so. Und alle Entscheidungen, habe ich so das Gefühl, die sie trifft, fallen so in dieses Muster, dass sie das eigentlich sehr souverän macht, sehr erwachsen, sehr überlegt. Gerade dann, wenn sie eigentlich mit Situationen und Entscheidungen irgendwie hadert, die um sie rum passieren. und ist auch immer eine ganz gute Beraterin. Auch die Sache mit der abgesetzten Pille hat sie ja auch ganz gut beraten. Letztlich am Ende des Tages hat sie zur Ruhe gemahnt und es ist dann gut ausgegangen und so. Also letztlich struggelt sie, aber immer wenn sie Entscheidungen trifft, stellt sich im Nachhinein dann heraus, dass sie das genau richtig gemacht hat und dass es eigentlich sehr gut war, wie sie das gehandelt hat. Oder würdest du jetzt sagen, es gibt irgendwo eine Stelle, wo sie so richtig, richtig ins Klo gegriffen hat?
Nee, das würde ich nicht sagen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie sich jetzt überall falsch verhalten hat, wenn sich rausgestellt hätte, dass Joe sie nicht betrogen hat. Also weil die Zeichen waren ja irgendwie da und das Misstrauen war ja gerechtfertigt. Also nicht, also das war, ist ja so beschrieben worden, dass wir das alle nachvollziehen konnten, warum sie da ein komisches Gefühl bei hatte. Und dann finde ich es auch berechtigt, solche Sachen anzusprechen. Und ja, man könnte jetzt sagen, okay, dass sie da irgendwie Matt versucht hat, auf seine Spur zu setzen, das war vielleicht irgendwie uncool. Da hätte man sich vielleicht gewünscht, dass sie da mit Joe eher besser drüber geredet hätte oder so. Aber ein Stück weit auch nachvollziehbar. Und da hat sie auch nichts krass Schlimmes gemacht, sondern sie hat einfach nur einen guten Freund gebeten, da mal mit einem Kellner zu reden, ob der sich da dran erinnern kann. So, das ist jetzt irgendwie, finde ich, nicht so krass schlimm. Und dass sie sich von ihm getrennt hat, dass sie sich von Joe getrennt hat, liegt ja nicht nur daran, dass sie davon ausgegangen ist, dass er sie betrogen hat, sondern auch an der Art, wie die Beziehung ansonsten so verlaufen ist. Und da kann man jetzt natürlich, ich finde, also wenn man jetzt wüsste, dass Joe sie nicht betrogen hätte, dann würde ich sagen, dann gibt es halt einfach nicht das eine Arschloch bei der Trennung. Sondern, also das ist ja völlig in Ordnung, wenn Menschen einfach feststellen, hey, die Beziehung läuft so nicht mehr so, wie wir es wollen und wir trennen uns jetzt. Das kann ja auch, selbst wenn das einseitig ist, also selbst wenn eine Person sagt, ich möchte diese Beziehung nicht mehr, dann ist sie ja nicht automatisch das Arschloch. So, also das ist ja legitim zu sagen, ich bin in dieser Beziehung nicht glücklich, ich möchte hier raus, ohne dass die andere Person was falsch gemacht haben muss. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwie das Roisins Charakter dann so ihren Heiligenschein verliert. Also klar kann man dann Sachen auch in einem anderen Licht sehen, die sie dann macht und kann sich fragen, war das übertrieben und wie zuverlässig ist sie als Erzählerin überhaupt? Aber also ich würde sie trotzdem weiterhin sympathisch finden und gerne mit ihr befreundet sein. So.
Ja, alles richtig. Nur so aus dieser literarischen Sicht wäre sie dann einfach deutlich angekratzter. So ist sie halt einfach, hat sie so eine weiße scheinende Rüstung, finde ich. Und wenn das jetzt nicht so wäre in der Erzählung, würde ich halt sagen, dann hätte sie eher so eine graue Rüstung, so wie es eigentlich auch realistischer ist. Man hat ja selten mit allem recht. Und
naja, sie hat ja auch nicht mit allem recht oder sie macht ja auch nicht mal das Richtige.
Das ist mein Bild aber von ihr gerade.
Okay, ja. Nein. Das ist auch ein bisschen das Bild, was ihre Freunde von ihr haben. Das kommt so zwischendurch immer wieder durch. Also sie ist selber gar nicht so krass von sich überzeugt, aber immer wieder, wenn ihre Freunde ihr dann mal sagen, wie sie sie eigentlich sehen, dann stellt sich schon raus, so sie haben so das Gefühl, sie ist die, die irgendwie weiß, wo es lang geht und die gute Freundin ist und ja, sich schon, auch wie du sagst, eigentlich immer weiß, was zu tun ist und wie sich irgendwie passend verhält.
Gut, also.
Darf ich noch kurz erzählen, wie es ausgeht oder wie es jetzt weitergeht?
Dann kommen wir zum dem Teil, ja.
Okay, also nachdem Roisin jetzt von Bea gehört hat, was denn die Sache ist, sie sagt im Gespräch zu Bea dann so, okay, ich habe jetzt den Eindruck, so wenn man Joe bei einer Lüge ertappt, dann erfindet er einfach eine neue Lüge, um die alte Lüge quasi zu verwischen. Und hat da so ein bisschen so ein Bild, das ist so wie wenn du eine Wand tapezierst und neu streichst und packst einfach neue Tapete und neue Farbe einfach immer weiter drauf. So. Und dann fährt Roisin jetzt also zu Joe, um ihn damit zu konfrontieren und zu sagen, ich habe mit Bea gesprochen und ich weiß, dass du mich tatsächlich betrogen hast. Und als sie da ist, ist halt Dom gerade bei Joe. Und Roisin denkt sich so, ja, müsste eigentlich ein guter Zeitpunkt, dann kriegt er auch direkt mit, was Sache ist. Ja, sie haut das Joe einmal quasi komplett um die Ohren und sagt ihm insbesondere auch, sie findet, er hat sie quasi, also er hat ihr im Prinzip die letzten 10 Jahre ihres Lebens geklaut, so ein Stück weit, weil wenn sie die Wahrheit gewusst hätte am Anfang, dann wäre sie halt nie überhaupt mit ihm zusammengekommen. Und tatsächlich ist es auch so, das weiß sie halt jetzt inzwischen, das wusste sie halt vorher, also das hat ihr Matt irgendwann erzählt. Matt stand halt eigentlich schon länger auf sie als Joe und hatte eigentlich vor, sie anzusprechen und hat das Joe erzählt. Und deshalb hat Joe seinen Move bei Roisin quasi vorzeitig gemacht. Es ist auch gar nicht klar, ob Joe das wirklich gemacht hat, weil er wirklich mit Roisin zusammen sein wollte oder ob er nur besser sein wollte als Matt.
So. Wow.
Also ich meine, wenn es Letzteres war, dann hat er ganz schön krass das dann durchgezogen, weil sie waren ja richtig lange auch zusammen. Also wahrscheinlich hat er schon irgendwie, fand der Roisin schon auch gut, Aber dass er den Move zu dem Zeitpunkt gemacht hat, zu dem er ihn gemacht hat, war halt wirklich nur, weil er Matt zuvorkommen wollte. Was ein Stück weit natürlich verständlich ist, aber irgendwo halt auch so ein, weiß ich nicht, vielleicht den Bro-Code verletzt, wenn du die Frau explizit ansprichst, damit du schneller bist als dein Freund, der dir gerade gestanden hat, dass er auf sie steht, ist halt schwierig.
Na, ja, der originale Bro-Code würde wahrscheinlich sagen, der, der es zuerst gesteht, hat dann Dips. Aber letztlich, wenn zwei Typen auf eine Frau stehen, dann würde ich beiden raten, so nach dem Motto, sagt sie einfach.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Also ich würde dann halt Matt nicht sagen, naja, nur weil Joe jetzt schneller war, sondern sag sie einfach auch.
Ja,
und
dann kann sie nämlich entscheiden und das ist kein, sie ist nicht der Preis, um den man sich irgendwie prügelt.
Ja, für sie ist es, glaube ich, ziemlich kacke, wenn sie nicht klare, eindeutige Gefühle in eine Richtung hat. Dann wird es, glaube ich, richtig mies für sie, weil sie dann plötzlich den Konflikt entscheiden muss und wahrscheinlich eine von beiden Seiten vielleicht auch ein Stück weit verliert damit. Aber im Idealfall hat sie einfach eine klare Präferenz und dann passiert nicht irgend so was Dummes wie, sie nimmt den Trostpreis, weil der Hauptpreis einfach nicht zu haben ist.
Ja.
Also insofern, wie immer, redet drüber, Leute.
Ja. Okay, und dann, ja, Joe nimmt das so hin und ihm ist jetzt klar, okay, also bei Roisin ist definitiv, also an der Beziehung ist definitiv nichts mehr zu retten, das ist jetzt definitiv durch, völlig klar. Und haut dann aber nochmal einen raus, nämlich, ja, wusstest du, dass es unter deinen Freunden eine Person gibt, die Bescheid wusste? Und ja, also Joe behauptet, ja, Matt wusste davon.
Autsch, autsch, autsch. Autsch.
Ganz genau.
Roisin, also Foulspiel in der Nachspielzeit, alles klar.
Mhm. Ja, und also ich meine, Roisins erster Impuls ist, das kann nicht wahr sein. Das sagt er jetzt einfach nur so. Das kann nicht stimmen. Naja, sie fährt zu Matt und sagt ihm, was Joe gesagt hat und sagt ihm, bitte sag mir einfach, dass es nicht stimmt. Und Matt sagt, es stimmt nicht so, wie Joe es gesagt hat, aber es ist auch nicht ganz falsch. Weil, also Matt hat sozusagen, irgendwann hat Joe Matt angerufen, aber es war gar nicht Joe, sondern es war nur Joes Hosentasche. Also, und Matt ist halt drangegangen und konnte halt relativ eindeutige Geräusche hören und hat halt insbesondere auch gehört, dass Joe irgendwie den Namen Bea gesagt hat und halt, also da auf jeden Fall der nicht Sex mit Roisin belauscht hat. Und Matt hat Joe, es war vor ungefähr 6 Jahren, und Matt hat Joe konfrontiert, hat aber sozusagen hat Roisin nichts davon erzählt. Ein Stück weit auch aus der Erinnerung heraus, dass er hat sich schon mal in was eingemischt und das war ziemlich blöd. Und jetzt will er sich quasi da nicht einmischen. Und Roisin sagt, ja, okay, ich kann das verstehen. Aber du hättest es mir spätestens erzählen sollen, als ich dich gebeten habe, rauszufinden, ob er mir mit der Kellnerin fremdgegangen ist. Also das wäre doch deine zweite Chance gewesen, mir das jetzt zu erzählen, wenn ich quasi dabei bin, zu überlegen, ob er mich betrogen hat oder nicht. Und du weißt, dass er mich betrogen hat und ich mir die Klarheit gewünscht habe, dann hättest du mir das doch einfach sagen müssen.
Hätte er das in dem Moment erzählt, hätte sie es auch nicht besser gefunden. Vielleicht wäre sie dann sogar nicht mal mit ihm zusammengekommen.
Möglich, aber jetzt ist es auf jeden Fall auch vorbei.
Ach so, sie nimmt das dann wieder als Trennungsanlass.
Sie nimmt das jetzt als Trennungsanlass. Sorry, aber das geht für mich nicht. Also, da habe ich mich tatsächlich geärgert beim Lesen, weil ich so gedacht habe, du hast doch selber auch, also als Meredith gesagt hat, sie weiß nicht, ob sie das Dev erzählen soll, hast du auch sofort gesagt, nee, erzähl's ihm nicht, das ist nicht dein Problem. So, und jetzt, also ich kann halt voll verstehen, warum Matt ihr das nicht erzählt hat. Und Matt sagt halt außerdem, naja, er hat halt auch seinen Motiven nicht getraut, um es ihr, also warum es ihr, wenn es ihr erzählen würde, warum es ihr erzählen würde. Weil er halt eigentlich ja immer noch gehofft hat, dass sie mit ihm irgendwie zusammenkommt. Also ich kann verstehen, warum Matt ihr das nicht erzählt hat. Und ich finde, es ist einfach eine super beschissene, schwierige Situation, in die Matt da gekommen ist, in der er eigentlich, also halt wirklich eigentlich wieder nur verlieren konnte.
Ja.
Ja, ist ja so, oder? Ich meine, was würdest du denn machen?
An Matts Stelle, ob ich das erzähle, meinst du?
Ja.
Das ist gemein, mir diesen Ball jetzt so hinzuwerfen.
Du darfst auch sagen, ja, weiß ich auch nicht, ist wirklich schwierig.
Ja, natürlich ist es auf jeden Fall wirklich schwierig und ich würde sehr genau im Detail gucken, was da los ist, in welcher Beziehung ich zu wem stehe. Und ich finde grundsätzlich erstmal zu sagen, ich halte mich da raus, bei anderen gar nicht so verkehrt. Jetzt ist es in so einem engen Freundeskreis natürlich so, dass das irgendwie alles nochmal anders ist. Ich frage mich ehrlich gesagt dann auch so ein bisschen, wie Matt das so lange ausgehalten hat in der Konstellation. Das finde ich wirklich hart. Und wenn er auch schon so lange an Roisin interessiert war, dann nochmal mehr. Und mein erster Move wäre tatsächlich zu sagen, er muss mit Joe sprechen.
Das hat er auch gemacht.
Und so lange Druck auf Joe ausüben, bis es sich da legt. Ich glaube, das hatten wir mit der Pille ja auch, dass Anita sich an, wie hieß sie, Meredith?
Ja.
Nee, andersrum, dass Meredith sich an Anita wenden soll, so.
Genau, ja. Mhm. Ja.
Finde ich hier eigentlich auch wieder als den Weg, den ich bevorzugen würde. Mhm. Und das vielleicht auch ein bisschen hartnäckiger. Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich in das Mädel verknallt bin und ich weiß, der Typ, der mit ihr zusammen ist, betrügt sie auch noch, dann würde ich es ihr sagen am Ende des Tages. Und ich glaube, es ist auch keine moralisch verwerfliche Option an der Stelle, weil das eigentliche Verbrechen hat Joe begangen. Also Verbrechen ist jetzt zu viel gesagt. Und ich finde, nur weil jemand anders sich scheiße verhält, dass ich mich selbst dann über Jahre lang verstellen muss und damit leben muss, das finde ich auch nicht berechtigt.
Mhm.
Und wenn jetzt Joe und Matt beste Freunde sind und Matt entscheidet, dass er das für Joe irgendwie aushält oder so, ist das auch legitim in irgendeiner Form. Aber eigentlich, ich würde erst viel mit Joe reden und dann würde ich es ihr irgendwann sagen.
Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, also Joe hat natürlich Matt gegenüber behauptet, das wäre eine einmalige Sache. Und hat ihm natürlich nicht erzählt, dass er irgendwie das jedes Jahr macht.
Ah, fuck. Das macht
es natürlich schwieriger, weil wenn du denkst...
Jetzt hast du mich so lange reden lassen.
Ja, entschuldige.
Das ist natürlich ein wichtiges Detail.
Ja.
Ich glaube, das erhöht nochmal die Chance, dass ich auch die Klappe halten würde.
Ja.
Weil wenn es einmal passiert ist, warum auch immer, da will ich jetzt gar nicht so judgy sein und das dann bewerten und mich moralisch über irgendwen stellen.
Ja.
Sondern da würde ich dann sagen, naja, Fehler können passieren und man muss immer gucken, wie gehe ich verantwortungsvoll mit Fehlern um.
Ja.
Und was lernen die Personen draus?
Ja, und wenn Joe quasi Matt gegenüber so getan hat oder den Eindruck erweckt hat, als würde ihm das aufrichtig leid tun und es würde nicht wieder passieren, dann kann man natürlich sagen, dann ist es vielleicht sogar besser, wenn Roisin es nicht erfährt. Und
genauso, wenn das eine glückliche Beziehung ist, wo Joe wirklich ehrlich an der Beziehung interessiert ist und Roisin auch glücklich ist in der Beziehung. Und
vor 6 Jahren war das ja noch so.
Genau, dann... Ja, ist ein bisschen schwierig. Von außen würde ich sagen, ich würde es vielleicht tendenziell tatsächlich für mich behalten.
Mm.
Und von innen würde ich sagen, ich will es auf jeden Fall wissen.
Mm.
Ich bin hier also etwas ambivalent unterwegs in meinen Einschätzungen.
Ja. Und insofern kannst du gerade sowohl Matt als auch Roisin wahrscheinlich ganz gut verstehen. Sie, dass sie sich ärgert, dass er es ihr nicht erzählt hat und ihnen, dass er es ihr nicht erzählt hat.
Ich würde sagen, man sollte mit beiden nachsichtig sein.
Ja, absolut. Ich finde es halt blöd, dass sie das tatsächlich zum Anlass nimmt, zu sagen, okay, das war es jetzt hier an der Stelle für mich.
Ich finde es relativ konsequent, zumindest für den Anfang. Die Frage ist ja, ob das dauerhaft so ist, zu sagen, Alter, ich bin gerade aus dieser einen Lügenbeziehung raus.
Mhm.
Ich will jetzt nicht gerade eine zweite Beziehung am Start haben, die schon mit so einer Lüge anfängt.
Ja, gut, das stimmt natürlich, ja.
Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich sind wir schon ziemlich am Ende des Buches gerade.
Ja, sehr.
Ich fände es plausibel, wenn sie sagt so, Alter, ich trenne mich jetzt erstmal von dir. Und in 2 Monaten oder so, wenn sich alles gelegt hat und die Gefühle noch so da sind, dann gucken wir weiter.
Mhm.
Ist Matt denn zwischendurch in den Brian Club zurückgekommen?
Erstmal noch nicht, aber kommt jetzt gleich. Also er kommt jetzt tatsächlich zurück, glaube ich zumindest. Okay, ich bin nicht 100%ig sicher. Auf jeden Fall, was passiert ist, dass Dev spontan verkündet, jo Leute, wir haben jetzt mal eben quasi im ganz kleinen Kreis geheiratet und wir würden gerne nächste Woche feiern. Dann und dann da und da. Also jetzt so ganz anders als dieses groß geplante am Comasee und sonst was. Und da zu dieser Hochzeit kommt Matt auf jeden Fall auch. Also und da ist halt im Prinzip der ganze Brian Club, außer Joe, weil Joe natürlich in L.A. ist.
Das zählt jetzt aber nicht als Brian Club Treffen.
Nee, tut es nicht. Und ich bin mir gerade, das habe ich mir wieder nicht notiert und ich kann mich gerade nicht erinnern, ob er der Gruppe wieder beitritt oder nicht.
Mhm. Also es gibt ein großes Wiedersehen mit allen, bis auf Joe.
Genau. Das ist auch ein bisschen lustig, weil Dev schreibt dann halt so in die Gruppe, dass sie dann und dann da und da heiraten. Und dann schreibt er halt so, ne, also sie hoffen, dass sie Zeit haben, so spontan. Und der kann natürlich verstehen, wenn nicht. Und dann kommt erstmal von allen kommen so scherzhafte Absagen wie, nee, sorry, da habe ich leider einen Friseurtermin. Oder, nee, also das, da kann ich nicht, da muss ich ganz dringend, keine Ahnung, meinen Pudel frisieren. Oder, also... Ja, weiß nicht, aber halt so Scherzabsagen und das ist irgendwie ganz lustig. Und dann kommt von Joe so ein, ja, ich nehme an, die anderen machen Witze, aber ich kann halt wirklich nicht, weil ich bin in L.A.
Oh,
So, aber also ich meine, es ist natürlich, also für die Gesamtstimmung, insbesondere für Roisin, ist es ganz gut, wenn Joe nicht da ist.
Wie haben denn die anderen in der Clique darauf reagiert? Wissen die das jetzt?
Mit dem Betrug und so.
Mhm.
Das hat Roisin jetzt auch nicht breit erzählt, nein.
Okay, weil das würde ja so ein Verhalten über so lange Zeit, kann ja deinen Status in der Freundesgruppe dann auch nochmal ganz massiv.
Ja, total. Also ich meine, wenn ich von einem Freund von mir jetzt rausfinden würde, dass er irgendwie jahrelang seine Freundin so betrogen hat und auch extrem viele Lügen insgesamt so aufgetischt hat, dann würde ich schon auch mein Verhältnis zu ihm nochmal hinterfragen oder mein Bild von ihm. Und nicht nur, also das ist ja nichts, wo man nur von außen drauf guckt und sich so denkt, ja, okay, er hat sich seiner Freundin gegenüber schlecht verhalten, sondern halt vielleicht auch was, wo ich denke, okay, ist das ein Mensch, mit dem ich befreundet sein will?
Mhm.
So, also es würde schon nochmal so ein bisschen was verändern, aber also Roisin spricht das jetzt nicht vor der Hochzeit irgendwie groß an. Auf der Hochzeit legt Dev ihr nochmal nahe, nochmal, also er fängt an mit, ja, also hey, hör mal, ich weiß, es geht mich nichts an, aber es tut ihm wirklich leid und er wollte dich nicht verletzen und so weiter. Und Roisin denkt, er redet über Joe und sagt ihm halt so, okay, das Ding mit Joe ist, er ist ganz gut da drin, dass er irgendwie ja ein anderes Bild von sich zeichnet als das, was echt ist. Und Dev so, nee, ich meine Matt.
Mhm.
Ja, Roisin.
Aber auf den Gedankenzug bin ich gerade auch aufgesprungen, dass es um Joe geht.
Dass es um Joe geht?
Ja, im ersten Moment denkt man
ja.
Das.
Ja, genau, ist ja auch irgendwie naheliegend, weil sie auch gar nicht wusste, dass er von Matt irgendwie tatsächlich was weiß.
Mhm.
Aber ja, Matt ist halt auch mit Dev befreundet und natürlich haben die irgendwie geredet.
Boah, es ist bei Männern nicht ganz so natürlich.
Ja, okay. Ja, aber also ich meine, das ist halt schon gerade eine krasse Situation für Matt so, ne? Also, dass man da, also klar, ja, natürlich redet nicht unbedingt jeder dann wirklich auch mit seinen Freunden, aber dass man da ein Redebedürfnis verspürt, ist, glaube ich, sehr natürlich. Okay, jedenfalls, Matt spricht Roisin auch nochmal an. Sie sprechen sich kurz aus. Er sagt nochmal, dass es ihm leid tut und erklärt nochmal, warum er sich damals so verhalten hat. Sie bedankt sich bei ihm, dass er das nochmal so klarstellt, aber es wird jetzt gerade, also das ist jetzt nicht der Moment, wo sie wieder zusammenkommen, so, sondern es ist erstmal so ein, okay, ja, wir können zivilisiert miteinander umgehen und ich kann das irgendwie verstehen. Und dann sind wir jetzt sehr am Ende. Was jetzt noch passiert ist, wir sind jetzt am Ende der Sommerferien irgendwann oder weiß ich gar nicht so ganz genau, zu welchem Zeitpunkt wir, also wir sind irgendwann in den Sommerferien, jetzt ein bisschen später auf jeden Fall und Roisin ist nochmal zurück bei ihrer Mutter, um im Pub auszuhelfen und sie wacht morgens davon aus, dass ihre Mutter vor Schmerzen schreit. Also sie hat so richtig krasse Bauchschmerzen und Roisin ruft natürlich direkt einen Krankenwagen. Ihre Mutter noch so, nee, ruf mal diese Nummer an, die dir sagen, was du machen sollst. Krankenwagen muss nicht sein. Und Roisin so, doch, ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Und ja, ist auch gut, dass sie den Krankenwagen ruft. Roisin fragt dann ihre Mutter, seit wann hast du denn diese Schmerzen? Und ihre Mutter so, ja, jetzt wirst du sauer sein. Und Roisin so, seit wann hast du diese Schmerzen? Und Roisin so, ja, seit ein paar Monaten. Ich habe halt immer Ibu genommen. Also die Sache mit dem Brustkrebs stimmte nicht, die Sache mit irgendwas ist bei ihr gesundheitlich nicht in Ordnung stimmte halt schon, aber ja, hat sie halt nie gesagt. Was tatsächlich ist, jetzt ist ein Blinddarmdurchbruch, also das heißt, es wird die ganze Zeit eine Blinddarmentzündung gewesen sein, die sie halt irgendwie verschleppt hat, bis es zum Durchbruch kam. Es geht alles gut aus, sie kann behandelt werden und alles ist okay, aber war halt jetzt auch eine knappe Kiste.
Mhm.
Und also Roisin ist komplett fertig und ihr erster Impuls ist, dass sie jetzt Matt anruft, weil scheißegal, was da irgendwie gelaufen ist, er ist die Person, die sie gerade in ihrer Nähe haben will. Und das zeigt ihr halt nochmal, dass sie ihn da braucht und will. Und sie ruft ihn an oder schreibt ihm was. Ich glaube, sie ruft ihn an, spricht ihm auf die auf die Mailbox und er kommt auch sofort. Und ja, dann sprechen sie sich im Krankenhaus da nochmal aus und stellen fest, so, ja, irgendwie vielleicht alles nicht optimal gelaufen, aber im Endeffekt wollen wir doch gerne zusammen in einer Beziehung sein. Und ja, das ist dann so das Happy End. Danach kommt nur noch quasi eine Szene, so ein bisschen epilogartig, wo Roisin dann wieder in der Schule ist und jetzt im Klassenzimmer wieder gut mit ihrer Klasse umgehen kann und gewisse Sachen direkt wieder unterbinden kann oder sich da gar nicht drauf einlässt. Sie hat so ein kleines Zettelchen dabei, was Matt ihr geschrieben hat. Und ja, sie haben jetzt eine ganz süße Beziehung und es geht ihr gut und damit endet das Buch.
Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann führen sie immer noch eine glückliche Beziehung, genau.
Dann leben sie noch heute, ja. Ich will noch ganz kurz gefährliches Halbwissen zum Thema Blinddarm rauswerfen.
Ja.
Mir wurde mal gesagt, dass wenn man eine Blinddarmentzündung hat und den Bauch eindrückt, so mit den Fingern, da wo es wehtut, und dann ganz schnell loslässt und dieses Loslassen saumäßig wehtut, dann ist es eine Indikation für eine Blinddarmentzündung.
Mhm, das habe ich auch gehört, ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass man damit irgendwas sicher diagnostizieren kann oder ausschließen kann, insbesondere das nicht. Leute rufen Krankenwagen. Geht zum Arzt. Aber andersrum kann man, glaube ich, wenn man mal mit Bauchschmerzen so ein bisschen am Hadern ist und das prüfen will, kann man, glaube ich, nochmal kurz, ja, ich weiß gar nicht, ob man das auch selber machen kann oder ob das andere Personen mit einem machen müssen, damit es wirklich funktioniert.
Aber ich habe bisher mal gedacht, man kann das auch selber machen, aber das ist eine gute Frage.
Also wenn man so dolle Bauchschmerzen hat, sollte man so oder so zum Arzt gehen.
Definitiv.
Aber wenn man Lust hat, sich selbst zu diagnostizieren oder einen Verdacht aufzustellen, dann kann man ein bisschen Küchendoktor werden als Analogon zur Küchenpsychologin oder Küchendoktorin in Analogie zum Küchenpsychologen, also wie auch immer.
Ja, alles gut.
Ja, das noch hinten dran, damit wir hier unserem gefährlichen Halbwissen Allgemeinbildungspodcast auch gerecht werden. Ja, wow, irgendwie ganz schön verwickelte Geschichte, wo irgendwie ganz schön viel passiert.
Mhm.
Also wir haben jetzt auch echt lange darüber reden können.
Ja.
So dick sah das Buch gar nicht aus.
Nee, aber es bietet richtig viele Gesprächsanlässe. Deshalb habe ich auch gesagt, bei dem Buch habe ich echt Redebedarf. Da möchte ich gerne drüber sprechen.
Jetzt habe ich das Buch noch immer hier vor mir liegen oder jetzt gerade in der Hand wieder. Guck mir das Cover an und frag mich natürlich immer noch, wer ist der Typ?
Ich bin mir fast sicher, dass es Matt sein soll, aber ja.
Ich finde, die Autorin, Frau McFarlane, um den Vornamen jetzt einfach elegant auszusparen, hat schon recht. Sie hat auf Insta zu dem Buch geschrieben, dass sie findet, das Cover ist eigentlich ziemlich hübsch geworden. Das war so, sie hat das Cover fotografiert, gesagt, das Buch kann jetzt vorbestellt werden.
War das das gleiche Cover? Also ist das im Englischen auch das gleiche Cover?
Genau, im englischen Cover stehen andere Texte drumherum. Da steht dann nicht, die große Liebe kennt viele Geheimnisse, sondern wahrscheinlich irgendwas, was ein bisschen mehr Sinn macht. Ja, so deutsche Untertitel von irgendwas sind ja oft auch nur dran geflanscht.
Ja, das stimmt.
Oft genug gibt es die ja auch gar nicht.
Ja, auch die deutschen Titel, wenn die Titel komplett übersetzt werden, sind manchmal auch wild.
Mein Lieblingsbeispiel ist auch irgendwie, nee, nicht mein Lieblingsbeispiel, aber ein Beispiel ist, ein James-Bond-Film hieß A Quantum Solace.
Aha.
Und den haben sie einfach tatsächlich relativ 1:1 übersetzt zu ein Quantum Trost. Und das ist schon manchmal ein bisschen, Also zum einen, was soll das heißen? Das funktioniert im Deutschen irgendwie so gar nicht. Und also aus meinem Gefühl heraus jedenfalls. Und zum anderen, warum lässt man den Titel nicht einfach im Original? Dann haben die Filme halt englische Titel.
Besonders lustig finde ich es, wenn es einen englischen Titel gibt und dann gibt es im Deutschen auch einen englischen Titel, aber es ist nicht der gleiche. Ich habe gerade das Beispiel vergessen, aber es gibt davon so ein paar Beispiele, wo das so gemacht wird.
Das ist jetzt ein bisschen frustrierend.
Ja, es tut mir leid, aber ich komme gerade spontan nicht drauf. Aber jedenfalls, also Frau McFarlane hat gesagt, sie findet das Cover ziemlich hübsch.
Genau, sie hatte das dann nochmal so betont und ich finde, da hat sie schon recht. Also ihre Bücher haben alle vom Stil her so eine etwas ruhigere Farbe, die so im Hintergrund liegt. Und dann sind in demselben Zeichenstil immer Personen, meine ich, da drauf zu sehen. Also soweit ich das jetzt einmal überscrollt habe, ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich da durchgescrollt bin. Und so als Stil für die Bücher finde ich ganz gut, weil man erkennt sie wieder. Also ich würde jetzt auf den ersten Blick den Stil sofort wiedererkennen und sagen, okay, das gehört zu ihr. Und ich finde auch tatsächlich, da hat sie auch schon recht, es ist gar nicht so. Also wenn man sich die Fragen stellt, was hat das mit dem Inhaltsbezug zu tun? Ja, aber insgesamt eigentlich ein ganz gelungenes Cover für ein Buch.
Ich finde das Cover auch nicht schlecht. Ich finde nur, dass es mit dem Inhalt so viel nicht zu tun hat. Ich finde es gerade ganz lustig, dass du sagst, dass die Bücher immer gleich aussehen und man den Stil gut wiedererkennt. Weil in den deutschen Ausgaben ist es tatsächlich so, dass dieses Buch, was du jetzt da bei dir liegen hast, einen ganz anderen Stil hat als die anderen Bücher, die ich von ihr in den deutschen Ausgaben habe. Also die anderen sehen einander sehr viel ähnlicher als dieses das tut. Also das klingt für mich danach, wie das hier ist tatsächlich einfach das englische Cover und bei den anderen ist das deutsche Cover ganz anders als das englische Cover.
Ja, ich gucke gerade, jetzt bin ich wieder auf Insta unterwegs. Also man sieht da schon Ähnlichkeiten, die sind jetzt nicht, also das mit der Farbe auf jeden Fall, es gibt dann noch ein gelbes Buch und dann gibt es ein weißes Buch, weil ich mir nicht so ganz sicher bin.
Ja, die Deutschen sehen halt wirklich anders aus. Also ich könnte jetzt zu meinem Regal laufen und sie dir herholen, aber dazu bin ich gerade zu faul.
Naja, die Bücher, die sie hier zeigt, die haben zumindest alle grundsätzlich so einen ähnlichen Stil und der Farbton, obwohl es grün oder blau, je nachdem, da kann man sich wieder streiten.
Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten.
Aber gelb oder so ein rot-rosa Ton ist. Die sind, haben alle eine ähnliche Farbwärme irgendwie so. Also ist irgendwie so eine Farbfamilie, ist wahrscheinlich sehr bewusst so ausgewählt.
Bestimmt, ja.
Na gut, letzte Worte von dir noch.
Das ist mir zu viel Druck. Man hat es ja, glaube ich, gemerkt. Ich finde das Buch richtig cool. Ich habe super gerne gelesen. Was jetzt gerade vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ist, dass es wirklich auch witzige Stellen zwischendrin gibt. Von denen habe ich jetzt gerade nicht so viel erzählt, weil ich mir da auch die Zitate nicht rausgeschrieben habe, sondern ein bisschen in der Story sozusagen eher vorangehen wollte.
So wie mit den Absagen für die Hochzeit.
Zum Beispiel, genau. Ja, also ich habe es einfach gern gelesen und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, danke, dass du mir davon erzählt hast.
Sehr gerne.
Dann tüten wir es hier mit ein.
Willst du wieder das Buch zuklappen wie letztes Mal?
Ja. Tschüss, bis bald, hört uns wieder.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.